Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ungeheuerlich Schön, der Podcast auf der Suche nach Adaptionen von dem Märchen Die Schöne und das Biest. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und meine heutige Gästin ist die Britt-Marie. Hallöchen.
Hallihallo.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
Ja, mein Name ist Britt-Marie, wie du schon gesagt hast. Und ja, ich mache den ein oder anderen Podcast. Sowas summiert sich ja dann ein bisschen, aber im Moment sortiert sich auch alles wieder ein bisschen aus. Ich mache unter anderem Hot Pink. Das ist ein Celebrity-Podcast, wo wir über die News und Skandale von Hollywood und Co. sprechen. Der kommt wöchentlich immer einmal raus. Dann mache ich auch noch bei Lady, was natürlich auch vielleicht ein bisschen Schnittmenge gerade auch heute mit deinem Podcast hat. Mhm. Da sprechen wir über alle Jane Austen Bücher und Adaptionen dazu, die uns gefallen. Dann machen wir, oder wir es gut, dann mache ich noch Trekgasm. Da sprechen wir über die neuen Star Trek Serien, wobei wir da gerade eine kleine Pause einlegen, aber den gibt es noch und der macht auch immer noch ganz viel Spaß. Und dann mache ich mit Patrick vom Bahnhofskino noch einen Bahnhofskino Battlestar Galactica Recap Podcast, wo wir wöchentlich einmal eine Folge der Serie besprechen, die ich noch nicht kenne. Mhm. Das heißt, für mich ist das Ganze neu. Und dann gibt es auch noch den Frankfurter Kranz, den jetzt muss ich hier erwähnen, weil das ist mein Herzenspodcast. Das war der allererste Podcast, den ich je gemacht habe. Der legt gerade eine Pause ein. Also den gibt es auch noch, den wird es auch wieder geben. Aber der ist gerade pausiert, aber den möchte ich trotzdem erwähnen. Da sprechen wir alle über europäische Royals. Da geht es ja auch gerade drunter und drüber.
Oh ja.
Aber de facto Hot Pink eigentlich aktuell unser regelmäßiges Baby und Bahnhofskino Galactica.
Mhm. Ja. Genau, schöne Grüße an der Stelle an Patrick. So, der wird bei der nächsten Episode hier zu Gast sein. Da freue ich mich auch schon sehr darauf. Und ja, du bist ja auch da ein fleißiges Bienchen, was so Podcast-Projekte betrifft.
Hör auf. Ja, es summierte sich irgendwie so ganz ohne, also es ist so ein bisschen so wie, ich weiß nicht, wenn so Samen von einer Pusteblume oder so runterfallen und plötzlich wachsen drumherum 10 andere Löwenzahnblüten und du denkst so, oh mein Gott.
Ja, ja. Ja. Man kriegt so zigtausend Ideen so, aber gut, genau. Mag ich das
ja,
nicht
aber du hast ja schon gehört, ich habe auch gesagt, das pausiert gerade, da müssen wir gerade ein bisschen Pause machen. Also irgendwann geht's dann natürlich auch nicht mehr, aber grundsätzlich tue ich mich auch schwer, dann die Dinge gehen zu lassen, weil ich sie ja doch irgendwie liebe alle.
Alles gut, alles gut. Ich verstehe es ja total. Ich meine, ich bin jetzt auch kurz vor meiner Podcast-Pause offiziell. Dazu wird es auch nochmal eine offizielle Folge geben, in kleinen Versionen.
Mit wem rede ich da? Hallo, liebe Anne, du hast auch mehr als einen Podcast.
Ja, ja, deswegen. Also ich bin die Letzte, die das verurteilen würde und habe ja auch diverse, und wir kennen uns ja auch schon durch diverse Sachen, und du bist jetzt auch mit dem heutigen Auftritt die erste Person, die in all meinen Projekten bisher war.
Oh mein Gott. Ja krass. Premiere. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Das ist ja lustig.
Ich habe es extra nochmal recherchiert. Ich meine, du warst bei Klassiker Fable direkt in der allerersten Episode mit Mary Poppins. Wir haben bei Kostüm Fable über Little Women gesprochen, also den von Greta Gerwig. Du warst zuletzt bei Podcast Fable bei mir zu Gast, wo wir über das Podcasten allgemein gesprochen haben. Mhm. Und jetzt heute hier. Und ich freue mich
hier
so sehr.
Ja, ach, dann ganz lieben Dank nochmal für die Einladung. Das freut mich ja jetzt wirklich.
Ja, das hat sich aber auch einfach so gefügt. Aber darauf kommen wir ja gleich nochmal genauer zu sprechen. Und genau, bevor wir auf das finale Thema der heutigen Folge eingehen, gibt's natürlich wie an alle GästInnen natürlich die Einstiegsfrage an dich. Wir sprechen ja hier in dem Podcast über das Märchen Die Schöne und das Biest. Also von da sind Bayer Lady und Ungeheuerlich Schön so ein bisschen Schwestern im Geiste.
Ja.
So, was so die Aufmachung betrifft, finde ich irgendwie auch sehr schön, dass sich das so zusammengefügt hat. Und daher auch die Frage an dich, denn so, was verbindest du eigentlich mit dem Schöne und das Biest Märchen an sich denn so? Also was war denn so dein erster Berührungspunkt damit gewesen, mit dem Trope auch?
Tatsächlich das ursprüngliche Märchen. Mhm. Ich bin ein großer, also ich habe als Kind ganz viel Märchen vorgelesen bekommen, aber auch selbst gelesen. Und also da definitiv das Märchen. Frag mich jetzt bitte nicht, in welcher wahrscheinlich kindgerechten Fassung ich das damals gelesen habe.
Wahrscheinlich
ich weiß
die Beaumont-Version, das ist die kürzere.
Ja, also definitiv die Beaumont-Version. Aber die Frage ist halt, wer das vorher vielleicht noch in der Bearbeitung hatte. Aber es war definitiv die Beaumont-Version. Mhm. Und dann kam natürlich auch relativ schnell Disney, was ja dann schon sehr, ja, alles so ein bisschen überlagert hat. Mhm. Und ja, und dann später hat sich das natürlich dann so ein bisschen durchgezogen mit diversen anderen Sachen. Also ich sage nur Bronte und Austen vor allen Dingen natürlich, aber Bronte vor allen Dingen. Also ich verbinde mit dem Schöne und das Biestmärchen in erster Linie erstmal das Märchen, dann die Disney-Version und dann tatsächlich Jane Eyre.
Mhm. haben wir auch hier im Podcast besprochen mit der lieben Tine. Ja. Schöne Grüße. Weil es definitiv ja dann auch so dieses Trope ja auch aufgegriffen hat in irgendeiner Form.
Ja,
so.
Ja.
Aber von daher fügt sich das ja auch gut dann so mit dem Thema der heutigen Folge, weil es geht ja auch ein bisschen in die ähnliche Richtung, wenn auch nicht ganz so Gothic-mäßig, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Von daher passt es ja auch sehr gut, dass du dann halt dafür meine Gästin auch bist. Und zwar reden wir heute mal endlich nach langer Zeit mal wieder über ein Buch. Ich freue mich wie Hulle darauf, weil ich bespreche so selten Bücher hier. Aber wie das Schicksal es wollte, hat es dann uns ein Buch beschert, wozu es jetzt in diesem Jahr eine Verfilmung geben wird. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kam dann die Ankündigung, hey, es wird jetzt voraussichtlich im März dann zumindest in den USA bei Prime auftauchen. Ich freue mich sehr. Aber heute reden wir erstmal über das Buch. Und zwar reden wir über den historischen Liebesroman Seeking Persephone von Sarah M. Eden aus dem Jahre 2011. Und bei dem Buch handelt es sich um Band 1 von 5 der A Lancaster Family Romance Reihe. Also man darf sich das so vorstellen wie bei diesen Bridgerton Büchern, aber nicht ganz so spicy.
Also ja, genau. Aber jedes Familienmitglied kriegt quasi ein Buch ab, genau.
Ja, genau. War ja dann auch da sehr hinterher, als ich dann mitgekriegt habe, so, oh, es gibt dann das Buch dazu und habe das entsprechend bestellt. So, und ich freue mich sehr, dass wir heute auch drüber reden, auch relativ zeitnah. Und genau, dann erstmal auch die Frage an dich, dann bevor wir in Medias Res gehen, wie bist du denn eigentlich an die Geschichte rangekommen? Also was war denn dein erster Kontakt mit dem Buch gewesen?
Mein erster Kontakt war ein zufällig in meinen Algorithmus reingespülter Trailer von dem Buch. Wo ich dachte, oh mein Gott, ich habe dann den Trailer gesehen und ich mag ja grundsätzlich gerne Regency-Historien-Adaptionen. Das sah natürlich auf den ersten Blick auch genau so aus. Mhm. Und dann bist du dir auch nie ganz sicher, ist es vielleicht ein Austen-Stoff, der adaptiert wird oder ein Bronte-Stoff oder so. Das sind so die zwei Klassiker und vielleicht auch noch was ganz anderes. Und dann habe ich den Trailer gesehen und dachte, oh, der klingt wirklich nett. Mhm. Manchmal siehst du ja dann auch Trailer, die sind Schrott, aber der hat wirklich Spaß gemacht. Und dann dachte ich, toll. Und dann habe ich, glaube ich, auch das sofort irgendwie geskeetet oder so. Und ich glaube, dann kam auch sofort von dir, ich habe den auch gerade gesehen. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und das ist bei uns ja ganz oft so, dass irgendwie wir oft relativ zeitnah die gleichen Dinge irgendwie entdecken. Und weil wir halt auch natürlich, klar, beide dann Fans von so Regency-Adaptionen und so sind, weißt du, und ich glaube, unsere Algorithmen sind da ähnlich. Und deswegen, ja, das war sehr lustig. Und dann haben wir uns auch genau darüber nämlich unterhalten.
Genau, also ich habe nochmal nachgeguckt, das war ja dann Ende September letztes Jahr dann gewesen, weil dann so also am 24.09. kam nämlich der Trailer dann raus, eben für die besagte Verfilmung des Ganzen. Und dann dachte ich schon so, oh, das klingt immer ganz gut. Und dann, als du das dann halt bei Blue Sky gepostet hast, dachte ich so, ach Mensch, hier, hi. Ich hab das auch genau gesehen. Weil wir sind ja beide auch so Period-Drama-affin. Und von daher dachte ich so, oh Mensch, und so. Und dann im Laufe des Gesprächs dachte ich so, warum reden wir nicht einfach im Podcast darüber? Das bietet sich doch irgendwie an. Und habe gesehen, oh, das basiert auf einem Buch. Und dann dachte ich so, okay, dann hole ich mir das Buch. Und dann hatte ich das dann gelesen und dachte so, oh, irgendwie ist das geil. Ich will die anderen auch haben. Und habe dann so nach und nach versucht, das dann auch dann halt zu kaufen. Habe aber gemerkt, im Laufe des Kaufprozesses wurde es beim großen A dann immer schwieriger, die Bücher zu kriegen. Und ich dachte so, oh mein Gott. Und es hat dann allein bei Buch Nummer 3 über 3 Monate gedauert, bis ich das dann final in Hand hatte. Ich dachte, oh Gott,
krass. Sinn.
Und ich habe zumindest, also ich bin jetzt quasi beim vierten Buch des Ganzen, so, ich habe das jetzt sehr weggesuchtet, aber dazu komme ich.
Ich weiß gar nicht, 6, oder? Kann das 5. sein? Oder so? 5. Mhm. Und aber es gibt noch diese eine Weihnachtsgeschichte.
Stimmt.
Die ist, glaube ich, so, also 5, aber eigentlich ist es 6, ja.
Ja, genau.
Aber ich hatte das nämlich dann auch gesehen und dachte, oh, will ich mich da so kopfüber reinstürzen? Aber ja, will ich.
Ja.
Also ich werde mir den Rest, ich werde es hören. Also ich bin dann doch eher als Hörbuch-Mensch unterwegs, weil ich festgestellt habe, dass ich es oft nicht so zu schaffe, zum Lesen zu kommen. Aber hören so im Auto zwischendrin oder wenn ich irgendwas anderes erledige wie putzen oder so, dann geht das eigentlich ganz gut. Oder ich höre es auch ganz oft zum Einschlafen.
Mhm.
Das ist so ein bisschen der pavlovliche Reflex, glaube ich, aus der Kindheit. Nichtsdestotrotz dachte ich auch, als ich das entdeckt habe, oh mein Gott, es gibt noch mehr Bücher in der Reihe. Es war so. Und ich glaube, als E-Buch kannst du die eigentlich mehr oder minder problemlos bekommen. Aber wie du schon sagst, wenn du die als richtiges Buch haben willst, ja, schön, dass du erfolgreich warst. Das heißt, wir können auch erfolgreich sein. Aber dadurch, dass das ja auch 2011 erschienen ist, das erste Buch, sind die gar nicht mehr so taufrisch. Also
das stimmt.
Ja.
Aber jetzt die Auflage, die ich jetzt hier in der Hand habe, muss ich jetzt gerade mal selber gucken, das ist jetzt von 2021, genau. Da
ach, siehst du, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade im Zuge jetzt der Begeisterung für Bridgerton und eben diese ganzen Regency-Geschichten, die ja jetzt auch auf den Markt kommen, ich meine, jetzt haben wir gerade die ganz neue Verfilmung von Wuthering Heights und so, dass da jetzt dann auch so ein bisschen, ja, also dass dann alle so auf den Zug mit draufspringen, sage ich jetzt mal ganz
böse. Das fand ich auch so witzig bei dieser Kickstarter-Aktion, so da wurde das ja auch, also die hatten das über zwei Portale gemacht, Kickstarter und WeFunder, und auf WeFunder, da gab es ja auch so ein bisschen Promotion-Material, und da sind sie tatsächlich auf diesen Aspekt eingegangen, so von wegen so, ja, so historische Dramen sind doch total im Trend, also sowas wie eben Downton Abbey und Bridgerton und Outlander und wie die alle heißen, also oder The Gilded Age, auch so, dass man merkt so, da ist definitiv ein Markt da und die Leute wollen auch sowas dann konsumieren, und gerade jetzt so der Bridgerton-Hype hat ja gezeigt, so, oh, da, das Interesse ebbt offenbar nicht ab, so die Leute sind da offenbar sehr hinterher. Ja. Aber ja.
Ich meine, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie historisch korrekt das ist, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und du hast schon hier gerade Kickstarter genannt. Das war für mich tatsächlich eine Überraschung, weil ja offensichtlich der Film durch eine Kickstarter-Kampagne dann finanziert worden ist.
Genau.
Das heißt, die haben das mehr oder minder selbst in die Hand genommen und haben 200.000 Euro angesetzt gehabt als Sammelziel und haben dann insgesamt lass mich gucken, $234.227, ich rede immer von Euro-Dollar, gesammelt, also bisschen mehr, als sie noch brauchen, wobei ich glaube, 30.000 Euro ist ein, oder nee, warte, ja, 30.000 Euro ist ein Tropfen auf dem heißen Stein in der Filmindustrie. Nichtsdestotrotz, ja krass, also ich finde krass, dass ich dann auch in dieser Höhe, das ist ja viel Geld, dass sich dann sowas über Kickstarter doch finanzieren lässt.
Vor allem, also so, weil sie auch tatsächlich in England ja auch gedreht haben. Das ist ja auch das Abgefahrene. Ja. Und weil das ja eigentlich ja eine amerikanische Autorin dann ist. Also von daher, das dachte ich auch schon so. Wow.
Ja, ja, ja. Ich meine, jetzt muss man auch sagen, die Schauspieler, die dann da mitspielen, kannte ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ich auch
also
nicht.
Die sind etwas unbekannter. Die haben zwar auch schon Film und Fernsehen gemacht, aber kleinere Produktionen. Mhm. Ja. Das heißt, man hat dann natürlich auch Leute genommen, die vermutlich nicht so teuer waren. Sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber das heißt ja nichts, was die Qualität angeht, sondern einfach nur, dass es halt einfach etwas unbekanntere Gesichter sind. Und ja, also ich bin gespannt. Ich habe, also das mit Kickstarter, da war ich echt beeindruckt, da dachte ich echt cool. Und jetzt hängt damit aber natürlich auch zusammen, dass die so einen richtigen Kino-Run oder so noch nicht haben. Mhm. Also ob das dann tatsächlich auch noch ins Kino kommt, ist die große Frage. Ich weiß, dass die Kickstarter-Unterstützer, die haben einen USB-Stick bekommen. Mhm. Oder beziehungsweise, also die haben, glaube ich, sogar wirklich physisch einen USB-Stick zugeschickt bekommen, soweit ich weiß. Ob es dann auch eine Download-Möglichkeit gab, einfach nur online, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die den Film schon gesehen haben, weil ich da einige Kommentare drüber gelesen habe. Und wie du jetzt sagst, wird es halt auch über Prime angeboten in den USA. Und da hoffe ich inständig, weil es halt Prime ist, dass es vielleicht dann doch auch noch über die US-Grenzen hinaus angeboten wird. Weil das ist ja eine Plattform, die sich durchaus auch problemlos, sage ich mal, für andere Länder öffnen lässt. Ja.
Ich hoffe es.
Also es ist kein kleiner Streaming-Anbieter, deswegen hoffe ich inständig, dass es auch bei uns irgendwann landet, aber aktuell traurigerweise echt nur USA.
Ja, also ich habe mehr Glück zum Zeitpunkt dann der Veröffentlichung dieser Episode, vielleicht wissen wir dann mehr.
Ja,
falls es dann tatsächlich
das kann sein.
Falls es dann möglich sein sollte, machen wir entsprechend einen Hinweis dann in den Shownotes,
ja,
dann könnt ihr nochmal nachschauen. Also wir hoffen mal inständig, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt Ende Februar, da kam nur erst relativ frisch die Ankündigung von wegen, hey, es wird dann im Stream angeboten, also bei Prime und Fandango hieß es dann. Mhm. Aber mehr wissen wir jetzt auch noch nicht so genau, das kam. Mhm.
Und ich finde, dass der Trailer auch echt ganz gut aussah.
Oh ja.
Wobei ich dann auch wieder natürlich, du darfst die Kommentare darunter nicht lesen, das vermiest einem das Ganze nur, weil natürlich wieder 17.000 Leute drunter waren. Die eine Hälfte, oh mein Gott, sie lieben es, die andere Hälfte, oh, das sieht so billig aus, wie konntet ihr nur so einen Scheiß produzieren? Und ich so, oh mein Gott, Leute.
Es ist also, eine Indie-Produktion, seid
ja,
doch mal nachsichtig.
Eben. Also, aber ich finde, der sah gut aus.
Ja.
Also, ich gucke ihn auf jeden Fall, wenn er hier irgendwie erhältlich wird.
Ja, ich freue mich da auch schon sehr, sehr drauf. Also, ich hatte erst noch überlegt, so, ob wir noch warten und so mit der Aufnahme. Aber wir haben jetzt gesagt, nein, wir ziehen das jetzt durch. So, wir werden ja auf jeden Fall heute sehr on Detail auf das Buch eingehen. Das ist ja eigentlich die Basis des Ganzen. Und so wie ich das jetzt auch verstanden habe, so von diversen Reviews, ist die Verfilmung auch sehr, sehr nah am Buch. Also das, was man auch im Trailer sieht, wenn man das Buch gelesen hat, erkennt man auch sehr viel wieder an den Szenen, wo man auch denkt so, ach Mensch, hier, das ist das, das ist jenes. Und das ist einfach schön und ich freue mich schon sehr. Also,
ja, und Sarah M. Eden war ja auch involviert in den Film.
Eben.
Also da hat auch, wenn die Autorin selber involviert ist, glaube ich, ist es immer ein gutes Zeichen,
dass
sowas dann nah am Originalmaterial bleibt.
Ja, und vor allem die beiden HauptdarstellerInnen sind ja auch als ProduzentInnen aktiv mitgetragen gewesen. Also da war auch immer sehr viel Herzblut drin, also von daher. bin ich mal optimistisch.
Und bis dahin, ich meine, wir wissen ja, was passiert. Also die Story können wir ja Gott sei Dank vorher schon lesen.
Genau, eben. Und darauf werden wir jetzt auch tatsächlich eingehen. Und zwar machen wir jetzt mal eine kurze Inhaltsangabe des Buches, die du dann gerne übernehmen darfst.
Ja, und jetzt habe ich, jetzt muss ich gestehen, gleich ein Geständnis ablegen. Ich habe geschummelt. Ich habe nämlich einfach, ich habe überlegt, was will ich sagen, wie lang soll es sein. Und dann dachte ich, weißt du was, ich klaue einfach die Inhaltsbeschreibung vom Kickstarter, weil die fand ich wirklich gut.
Okay, das darfst du natürlich.
Das habe ich jetzt gemacht, genau.
Ja, okay, nur kurz vorweg, nur so, wir spoilern alles gnadenlos. Also wenn ihr,
genau,
das, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen haben solltet, macht den Podcast kurz aus, lest das Buch, hört das Buch, was auch immer wir auch immer es konsumieren wollt, es steht euch frei. Und dann kommt ihr einfach wieder. Genau.
Genau.
Worum geht's so in Seeking Persephone?
Ja, also, als Persephone Lancaster einen Heiratsantrag vom schlecht gelaunten Herzog von Kildare erhält, lehnt sie zunächst ab. Überlegt es sich dann aber anders. Die obszöne Summe Geld, die er Persephone anbietet, würde ihre Familie vor dem Ruin retten. Mit ihrem charakteristischen Optimismus reist sie in die entlegenen Gebiete von Northumberland, um einen gefürchteten Fremden zu heiraten. Tief in einem dichten Wald, voller wilder Hunde gelegen, ist das Schloss des Herzogs ebenso kalt und abweisend wie der Herzog selbst. Ein Mann mit schrecklichen Narben an Körper und Seele. Doch die eiserne Entschlossenheit des Herzogs, sein Herz um jeden Preis zu schützen, wird durch seine wachsende Zuneigung zu seiner liebenswürdigen und sanften Braut in Frage gestellt. Mit fürsorglicher Beharrlichkeit versucht Persephone, die Rüstung des Herzogs zu durchbrechen und den Mann darunter zu erreichen. Doch er kann eine solche Entblößung nicht ertragen und seine wiederholten Zurückweisungen fordern ihren Tribut. Als jedoch eine große Gefahr droht, erkennt der Herzog, dass er das Risiko eingehen muss, seine wahren Gefühle zu offenbaren oder die Frau zu verlieren, ohne die er nicht leben kann.
Ja, das klingt doch schon nach Herzschmerz.
Klingt wahnsinnig dramatisch.
Ja, ja.
Klingt auch wahnsinnig nach Die Schöne und das Biest, besonders der Teil mit in einem dunklen Wald voller wilder Hunde. Und ich dachte so, okay.
Ja, 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 ja. Also es wird diverse Anlehnungen auch an dem Disney-Film auch sein. Das, darauf gehen wir aber auch später nochmal genauer ein. Aber vorher werde ich nochmal einen kleinen Abriss machen, was die Autoren betrifft. Weil das ist ja auch mal ganz spannend, weil bisher hatten wir von ihr noch nichts gehabt. Weil wie gesagt, wir reden ja heute über ein komplett englisches Buch. Es gibt bisher noch keine Übersetzung des Ganzen. Von daher ist es absolutes Neuland. Also ich hoffe mal, das eine oder andere werde ich jetzt ein bisschen offenbaren können. Also, die gute Autorin Sarah M. Eden ist eine US-amerikanische Buch- und Drehbuchautorin mit irischen Wurzeln. Sie hat auch selber mal gesagt, wenn sie könnte, würde sie irgendwann gerne mal für ein Jahr in Irland leben. Sie ist etwa 47 Jahre alt, also es gibt kein offizielles Geburtsdatum, aber anhand von Interviews, wo ab und zu mal Altersangaben dann gab, konnte man sich das etwa errechnen, dass sie jetzt etwa so Ende 40 sein müsste. Sie schreibt vor allem historische Liebesromane mit dem Fokus auf das 18. und 19. Jahrhundert. Und zu ihren literarischen Vorbildern gehören AutorInnen wie Jane Austen, Georgette Heyer, Elizabeth Gaskell, Scott O'Deal oder ähnlichen. Also Austen und Gaskell sollten einem als Period-Drama-Fans dann durchaus was sagen. Stichwort halt ganzen Jane Austen-Sachen und North and South.
Fortsetzung.
Ne, was alle lieben. Und sie selber hat aber eigentlich einen Bachelorabschluss in sozialwissenschaftlicher Forschung bzw. statistischer Datenanalyse. Also ist dann halt komplett dann aber dann Richtung Autorenschaft dann gegangen. Und sie selber lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern James und Catherine, die jetzt mittlerweile so im Teenageralter sein müssten oder sogar schon erwachsen, in Utah. Der nächste Punkt hat mich ein bisschen überrascht. Und zwar ist sie Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Ich kannte diese Bezeichnung bis dato gar nicht, muss ich zugeben.
Die Mormonen, nicht
genau,
die Kirche.
Genau, das zählt zu den Mormonen. Also das ist irgendwie so eine Nebengruppe von dem Ganzen. Und da denke ich mir so, oh Gott, ist das Buch jetzt sehr religiös aufgeladen? Nein, dem ist nicht so. Ich habe sogar ein Zitat dazu gefunden, wo sie auch dazu befragt wurde, inwieweit das dann irgendwie Einfluss hat. Und sie sagt selber dazu, ich schreibe zwar keine religiösen Geschichten, aber ich denke, dass die Themen, die meine Arbeit prägen, sicherlich von den Moralvorstellungen und Lehren des Evangeliums beeinflusst sind. In meinen Geschichten geht es oft um Vergebung und Erlösung, um Figuren, die sich danach sehnen, bessere Menschen zu werden, als sie es derzeit sind, um Menschen, die darum kämpfen, das Richtige zu tun, obwohl sie nicht immer wissen, was das ist, und um Konsequenzen von Entscheidungen. Das trifft das, denke ich, ganz gut, wenn man das so gelesen hat, was man von ihr bisher kennt. Und sie selber hat schon seit vielen, vielen Jahren historische Liebesromane auch gelesen und hat aber bisher nie dran gedacht, selber einzuschreiben. Aber es begab sich zu einer Zeit im Jahre 2004, da saß sie bei ihrer Mutter in der Küche und hat sich dann beschwert, so von wegen so, boah, es ist so schwer, schöne Liebesromane zu finden, die nicht alle nur spicy und ganz viel Smut haben und steamy sind. Und dann sind teilweise die Handlungen so dünn und der Schreibstil ist doof. Und da hat die Mutter einfach nur gesagt so, ja, dann schreib doch selber ein Buch. wenn du nichts findest.
Mütter.
Dann mach doch mal selber. Und dann hat sie sich gesagt, gut, setz mich mal so knietief rein, hat die nächsten anderthalb Jahre damit verbracht, dann sämtliche Bücher zum Thema Schreiben aus der Bücherei sich auszuleihen, sich bei Autorinnen Workshops anzumelden und sich halt ins komplette Internet durchzukämpfen, um halt eben dieses Handwerk zu lernen. Und dann im Jahre 2007 erschien dann ihr erster offizieller Roman, The Ramshackle Knight, im Selbstverlag über den Prime-on-Demand-Service von Amazon. Der Convenant Verlag, das ist auch so ein christlicher Verlag, hat aber dann dieses Buch dann aufgegriffen, hat dann gesagt, okay, wir veröffentlichen das aber unter einem komplett anderen Titel, nämlich The Kiss of a Stranger. Und das hat irgendwie dann ihrer Karriere dann ziemlich einen Schub dann gegeben. Und sie hat seitdem über 80 Bücher geschrieben, was man ja auch mal reinzieht, so in den letzten 20 Jahren, das ist schon echt, oder fast 20 Jahren, das ist echt abgefahren. Und sie wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet und zu ihren Bestsellern zählt eben das Buch, was wir heute besprechen, Seeking Persephone von 2011, was, wie wir schon besprochen haben, jetzt durch eine Kickstarter-Kampagne verfilmt wurde und ja, jetzt voraussichtlich jetzt im März oder halt später im Jahr dann nochmal veröffentlicht wird. Ich hoffe auch für uns in Europa. Daumen sind gedrückt. Und ich habe zumindest über ein Podcast-Interview mit der Hauptdarstellerin rausgekriegt, dass das Ganze fast 3 Stunden lang ist. Also entsprechend lassen sich auch die Zeit, um die Geschichte zu erzählen, was ich auch gut finde, dass sie das nicht in 90 Minuten abfrühstücken. Und ja, bisher wurde auch dann die Buchnähe auch sehr gelobt. Und was aber auch sehr überraschend ist, ist die Tatsache, dass sie seit 2013 an rheumatoide Arthritis leidet. Also für alle, die damit nichts anfangen können, das sind Entzündungen an den Gelenken. Und daher ist sie dazu gezwungen, vor allem mit einem Diktiergerät zu arbeiten, weil sie einfach nicht lange tippen kann, nicht lange sitzen kann und solche Späße. Also das schränkt sie schon ein, aber sie ist ja trotzdem sehr umtriebig, wie wir gemerkt haben, mit über 80 Büchern. Und zu dem Buch selber. Sarah M. Eden beschreibt das ganze Jahr als die Hades- und Persephone-Geschichte, die quasi in ein Jane Austen angelehntes Setting verlagert wurde. Also für alle, die mit der Hades- und Persephone-Geschichte nichts anfangen können, das ist quasi laut griechischer Mythologie die Geschichte, die den Jahreszeitenwechsel erklärt.
Und eigentlich eine epische Liebesgeschichte, sagen wir mal so, mehr oder minder. Eine episch-dramatische Liebesgeschichte.
Genau, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist auch ein bisschen Auslegungssache. Es wird zwar auch im Buch darüber gesprochen, so, aber ich mache nochmal einen kleinen Abriss zu der Geschichte.
Na gut, es werden halt natürlich dadurch auch Parallelen zur Sage gezogen, was jetzt das Pärchen angeht, aber ja, Interpretation halt.
Interpretation, definitiv. Also, die Geschichte rund um Persephone hatte die erste Erwähnung in der Hymne für Demeter von Homer. Man ist sich nicht ganz sicher, wann das geschrieben wurde, also man verschätzt das zwischen 7. bis 5. Jahrhundert vor Christi, also schon eine ganze Weile her. Und die Grundgeschichte dreht sich darum, dass Hades, der Gott der Unterwelt und Bruder des Zeus, sich in Chore verliebt. Chore ist der eigentliche Name von Persephone, der kommt nämlich erst später. Und er sagt dann so zu Zeus, ich finde die Chore großartig, ich will sie heiraten. Und Zeus macht keine wirklich eindeutige Ansage. Also er sagt weder zu noch sagt er das ab, weil er sich schon denkt so, nee, ich glaube nicht, dass sie da in die Unterwelt will, aber er sagt es halt nicht konkret. Und Hades denkt sich dann so, okay, es war kein Nein, also nehme ich das als Zustimmung auf. Und er entführt dann Chore, während sie beim Blumenpflücken ist, in die Unterwelt. Es kommt ihr keiner zu Hilfe. Und ihre Mutter, Demeter, ist natürlich entsprechend untröstlich, weil sie ihre Tochter nirgendwo auf der Welt wiederfindet. Die ist wie vom Erdboden verschluckt. Und das Problem ist, Demeter ist die Göttin der Fruchtbarkeit der Erde, also auch der Ernte, des Ackerbaus und sowas. Und entsprechend in ihrer ganzen Trauer veranlasst sie, dass nichts mehr gedeiht. Und das ist natürlich doof für die Menschheit, weil sie sich denkt so, warum wächst hier nichts mehr? Unsere Ernte geht kaputt und das ist alles ganz, ganz schlimm. Und Zeus denkt sich so, ich muss mal ein Machtwort sprechen und sagt dann so, Hades, so, du, rück mal Chore, / Persephone mal raus, sonst laufen wir Gefahr, dass die ganze Welt untergeht. Und Persephone wird dann tatsächlich auch freigelassen, aber sie hat das Problem, dass sie in der Unterwelt was gegessen hat, nämlich diese Granatäpfelsamen. Laut Text nicht freiwillig, das muss man leider auch dazu sagen. Und das zwingt sie halt dazu, dass sie nicht dauerhaft wieder zu ihrer Mutter zurückkehren kann, sondern sie muss immer wieder in die Unterwelt zurückkehren. Und damit werden quasi laut der griechischen Mythologie die Jahreszeiten erklärt, dass quasi in den Monaten, wo nichts wächst, also in den Wintermonaten, ist Persephone eben bei Hades. Und wenn sie aber wieder bei ihrer Mama ist, bei Demeter, dann ist alles wieder schön, dann blüht alles, dann ist alles großartig. Also dann haben wir halt die anderen Jahreszeiten. Und laut aktuellem Stand gelten Hades und Persephone tatsächlich noch als das treueste Ehepaar in der griechischen Mythologie. Das kennen wir ja auch ganz anders gewissen Leuten. Also wenn man sich Zeus und Chore anguckt, denkt man sich auch so,
Und jetzt kann man sich natürlich aber fragen, Treue als Zwang, wie viel Treue ist das? Aber
naja,
okay.
Aber zumindest, sie sind sich anscheinend beide gegenüber nicht untreu geworden. Also man könnte ja auch denken, okay. So, ja gut, Hades hat dann doch nebenbei noch so die ein oder anderen Affären, gut, aber
ja,
nö,
stimmt.
Das offenbar nicht. Aber man denkt sich auch so, naja, vor allem, wenn man bedenkt, dass Persephone eigentlich Hades Nichte ist, kriegt das schnell einen ganz großen Cringe-Faktor. Aber ja, alles mal ein wird, also was man gerade so mitkriegt, so von modernen Adaptionen auch, dieses Mythos, wird das doch stellenweise doch ein bisschen mehr romantisiert. Also dass dann doch irgendwie nahegelegt wird von wegen, okay, sie ist vielleicht doch lieber bei ihm und das ist ja auch im Grunde genommen eine Abnabelungsgeschichte von ihrer Mutter, die sehr klammerig ist und ähnlichem. Also das ist auch ein bisschen Auslegungssache, aber zumindest laut den Texten, die da in Homer waren, war das alles keine freiwillige Aktion. Also was die Entführung betrifft und was auch das in der Unterwelt bleiben betrifft, das ist alles nicht ganz so einfach dann abgelaufen. Aber es hat offenbar den Grundstoff geliefert, den uns dieses Buch hier heute dann irgendwie verschafft hat. Und man merkt ja auch schon so, naja, so eine ganz freiwillige Aktion ist es ja auch nicht, wie ja unsere beiden HeldInnen ja dann zusammenkommen. Ne?
Darf ich hier kurz noch einmal einschalten? Und zwar die Version des Mythos, den wir hier ja erzählt bekommen im Buch, der ist ja wirklich die stark romantisierte Variante, dass es nämlich heißt, Hades lässt Persephone gehen, weil er sie so liebt, weil er das Beste für sie möchte.
Mhm.
Und Persephone kehrt freiwillig zu Hades zurück, weil sie ihn so liebt. Also da wird die Motivation eben als Liebe und Freilassen dargestellt. Und da spielt natürlich das ganze Zwangselement überhaupt gar keine Rolle. Aber das ist natürlich auch das, was wir dann in diesem Buch halt sehen. So nach dem Motto, wenn man jemanden liebt, dann gibt man ihm Flügel und will das Beste für ihn und so,
ja, ja,
so
genau.
Ist es ja aufgezogen. Also ich meine, auf der Schiene ist es natürlich die epischste Love Story ever.
Ja, ja. Aber das mit den Granatäpfelsamen, das ist trotzdem im Buch auch drin. Das wird ja auch dann von dem Bruder Linus ja auch dann so ein bisschen gehintet, so von wegen so, ja, da ist sowas. Und er dann versteht das überhaupt nicht, von wegen so, hä, was hat das mit diesem blöden Samen auf sich? Aber darauf kommen wir ja alles noch zu sprechen. Genau. Aber so viel erstmal zur Autorin und dem Mythos und überhaupt so. Und ich glaube, jetzt können wir wirklich in medias res gehen.
Ich möchte noch eine Sache, tut mir leid, dass ich hier immer dazwischen kriege. Ich möchte noch eine Sache sagen. Tatsächlich hat mich die Info, dass sie Mormonin ist, das hat mich tatsächlich kurz abgeschreckt. Weil ich wirklich dachte, oh verdammt, ich hoffe wirklich, dass wir jetzt nicht hier irgendwelche in Regency-Klamotten eingepackte Propaganda präsentiert bekommen.
Ja, ja, ja,
was ich persönlich auch tatsächlich fand, dass es nicht der Fall war. Aber was man natürlich sieht, ich habe im Laufe dieser Kickstarter-Geschichte mich natürlich auch ein bisschen durch die ganzen Kommentare und so weiter geklickt und da kam wirklich ganz, ganz häufig die Info, dass wir hier dann endlich, in Anführungszeichen, einen romantischen Film zu sehen bekommen oder eine romantische Story, die eben nicht die ganze Zeit nur Sex hat. Also offensichtlich war das echt so ein Knackpunkt und der Film ist ja auch produziert wohl in Zusammenarbeit mit einer Firma beziehungsweise einem TV-Kanal, der halt bevorzugt christlichen Content streamt.
Mhm.
Dazu gehört halt, also man muss ja jetzt auch fairnesshalber sagen, Hallmark und so gehen ja auch in diese Richtung.
Ja.
Also das Ganze ist immer alles sehr, sehr sauber, in Anführungszeichen. Du hast halt, die küssen sich vielleicht mal, aber das ist auch das Höchste der Gefühle.
Mhm.
Und das ist aber auch genau das, was wir hier ja dann auch haben. Also wir haben wirklich keine expliziten, also beziehungsweise Sexszenen an sich, das muss ja gar nicht explizit sein, sondern die küssen sich mal die Hand oder die küssen sich mal die Wange oder dann küssen sich mal auf den Mund, aber das ist auch wirklich das Höchste der Gefühle.
Mhm.
Das ist alles doch schon sehr, sehr, ja, entsexualisiert sozusagen. Was ich auch total spannend finde im direkten Vergleich, weil ein Knackpunkt war ja zum Beispiel, wenn wir uns an die 95er-Verfilmung von Pride and Prejudice erinnern, also von Stolz und Vorurteil, da war ja genau der Knackpunkt, dass die Produktion gesagt hat, wir möchten eine Variante adaptieren, in der es eben um Sex geht.
Ja.
Natürlich bedeutete das für diese Verfilmung nicht, dass man expliziten Sex gesehen hat, far from it. Also das nicht, aber es war vieles sehr viel mehr sexualisiert aufgeladen, als jetzt zum Beispiel in diesem Film. Und das fand ich dann doch schon sehr spannend, dass offensichtlich dieses, es ist alles sehr christlich, prüde, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht so, dass das doch für viele eine Motivation war, zu sagen, okay, dann gucke ich den Film oder lese das Buch.
Mhm.
Also das scheint dann doch eine Rolle auch schon gespielt zu haben. Auch wenn das für uns, also für mich als Leser jetzt, das ist nichts, was irgendwie, du sagst, es religiös so unterlegt war, dass ich das Gefühl hatte, ich lese Propaganda. Also das ist es definitiv nicht.
Ja, auf gar keinen Fall. Also das fand
ich
auch sehr angenehm.
Aber das wollte ich, genau, das wollte ich hier nochmal anbringen, weil das war für mich echt so ein Knackpunkt, wo ich dachte, nicht, dass ich da auf irgendwas reinfalle oder so.
Das war auch so ein bisschen meine Sorge, wo ich dachte so, oha, das klingt schon.
Mhm,
weil ich kenne nämlich auch eine Buchversion auch von Schönes Biest und so und da ist es halt sehr religiös aufgelassen. Also wo sie über Bibelstellen diskutieren und hast nicht gesehen und da ein Psalm dann rausgehauen wird und noch einer, wo ich dachte so, oh Gottes Willen. Also ich bin ja selber konfessionslos, das muss man zusagen. Ich bin zwar damals katholisch getauft worden, aber habe mit Religion eigentlich nichts am Hut. Ich finde das eher gruselig, muss ich zugeben. Aber ich finde es sehr, sehr angenehm. Also ich meine, das Einzige, was so ein bisschen mit Religion hier in diesem Buch ist, ist dann halt klar, die heiraten in der Kirche und der Vikar kommt auch mal mit seiner Frau zu Besuch. Aber das ist auch schon das höchste der Gefühle.
Ja, aber ich meine, das hast du ja dann wirklich in alle diesen Büchern, dass da ein Vikar unterwegs ist oder ein Pfarrer oder so. Ja, ja, genau. Und ich meine, wenn sie natürlich das runterbricht, selber, du hast ja das Zitat genannt, auf sowas wie, es geht darum, dass die Leute halt Entscheidungen treffen müssen und so und ihr Leben beeinflussen und so. Also wenn wir danach gehen, das ist ja nicht nur religiös. Eben. Das ist ja, das findest du ja in so vielen anderen Quellen und so weiter auch wieder. Deswegen, ja, das ist schon so, wenn man das religiös interpretieren möchte, gerne. Aber das ist es eigentlich nicht ausschließlich, deswegen passt das alles schon. Mhm. Aber das wollte ich hier nochmal extra betonen, weil, wie gesagt, das war meine große, große Angst. Mhm.
Verstehe ich absolut. Ich bin auch immer erstmal ein bisschen abgeschreckt, wenn ich sowas lese, wo ich denke so, oh Gott, ne, das ist, in welche Richtung würden das ausschlagen? Aber ich fand das wirklich hier sehr, sehr, sehr subtil. Also es war wirklich sehr angenehm absolut. Auch. Und ich hoffe, das werden sie bei der Verfilmung auch entsprechend auch so beibehalten. Ja. Ich bin da mal gespannt. Aber man merkt schon tatsächlich, also das kann ich auch so mal aufgreifen, gerade jetzt so im aktuellen Kontext, wenn man das so sieht mit Bridgerton oder jetzt, was du auch schon sagtest, diese Wuthering Heights Adaption, die neueste, wo man das Gefühl hat, das wird ja ganz viel dieses
Sex. Also mit Margot Robbie muss man vielleicht sagen, wer weiß, wann man uns heute hört. Stimmt. Vielleicht ist ja jetzt schon 2000, ich weiß nicht, 30 oder so.
Stimmt. Genau, also halt die zum Zeitpunkt der Aufnahme veröffentlichten Version mit Emmett Fennell, mit Jacob Elordi und Margot Robbie, die ja sehr, sehr heiß diskutiert wird. Es ist großartig, die Essays dazu zu gucken. So manchmal. Also, ich meine, ich hasse das Buch wie besser, muss man dazu sagen. Aber dachte ich auch so,
oh mein Gott, Anne, ich liebe dich dafür, dass du, ich bin seit Jahren und ich werde immer nur stark dafür kritisiert, seit Jahren bin ich Team absolut überbewertet. Ja. Und keinen, den ich kenne, findet das. Alle, die ich kenne, beten den Thron an, auf dem Wuthering Heights lebt und sagen, oh mein Gott, die das beste Buch ever. Und ich stehe immer daneben und sage,
nein.
Entschuldigung, haben wir das gleiche Buch gelesen? Also es ist wirklich so, und deswegen finde ich das so lustig, du bist die Erste, die ich jetzt so kennenlerne, die auch sagt, nope. Und ich so, oh mein Gott, ja.
Ich habe das damals im Urlaub gelesen und ich fand das so schrecklich. Ich dachte so, die sind alle scheiße zueinander. Warum soll ich denn das lesen? Das ist ja furchtbar. Ich habe es bis zum Ende durchgezogen und dann dachte ich so, boah, das, nee. Also mein Kontrast dazu Jane Eyre, so finde ich ja großartig, liebe ich ja das Buch. Ich meine, es ist auch sein Fehler, aber es ist halt anders. Und jetzt mit dieser neuesten Verfilmung denke ich mir auch so, die Frau hat sich echt keinen Gefallen damit getan. Also das wirkt ja wie wirklich so eine Fanfiction von einer 14-Jährigen, die sich
aber,
das
aber die ist gut. Aber es ist natürlich, ja.
Also ich glaube, sie hätte sich eher einen Gefallen damit getan, wenn sie das Ding einfach nicht Wuthering Heights genannt hätte, sondern einfach gesagt hat, inspiriert von. Und dann auch, dann wäre es gut gewesen. Ich glaube, dann hätte es nicht so diesen Shitstorm gegeben. Ist zumindest meine Theorie. Ich weiß es nicht. Aber naja, sehen ja offenbar viele so. Und
manche, ja, aber ich freue mich gerade, dass wir jetzt beide Team überbewertet sind. Das ist ja gut. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich finde es auch nicht so gut, wie immer alle sagen. Ich denke immer, aber ich muss dazu auch sagen, je älter ich werde, ich versuche ja solche Bücher dann alle 10 Jahre wieder zu lesen, weil ich dann denke, vielleicht ist es jetzt mittlerweile irgendwie eher was. Mhm. Und genau das habe ich auch mit dem ein oder anderen Buch schon erlebt, dass ich, als ich jung war, gesagt habe, oh, das geht gar nicht. Und jetzt irgendwie, wo ich dann irgendwie über 40 bin, sage, oh, jetzt ist mir das irgendwie, verstehe ich das besser. Mhm. Also zum Beispiel geht mir das ganz viel so mit Theodor Fontane zum Beispiel. Mhm. Also da habe ich irgendwie mich schwer getan mit seinen Büchern und jetzt im Alter irgendwie klappt das besser. Mhm. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil man dann auch irgendwie sich entwickelt oder so. Und dann denke ich auch immer, ja, vielleicht finde ich Wuthering Heights ja in 10 Jahren einfach großartig, aber bisher noch nicht.
Manchmal ist es auch tatsächlich eine Frage der Lebensphase oder auch in welchen Umständen man aufwächst. Also, mein Fontane ist auch ein Stichwort. Das war doch der Effi Briest geschrieben hat zum Beispiel, ne?
Genau, Effi Briest ist das Beispiel, das ich als wir es in der Schule gelesen haben, fand ich es wirklich richtig schlimm. Mittlerweile finde ich es richtig toll. Also das ist wirklich so ein, aber ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mag.
Ich kenne nur die Laberfachbesprechung davon, ich habe es nicht in der Schule gelesen.
Ja, also ich konnte damit gar nichts anfangen, als ich Jugendlicher war und mittlerweile liebe ich das sehr. Ja. Aber das ist wirklich eine Frage, an welchem Punkt du in deinem eigenen Leben unterwegs bist. Aber das ist sowas und wo es natürlich auch wirklich, wo ich auch den Unterschied deutlich merke, ist von Jane Austen Mansfield Park. Das ist natürlich sowas, wo man weiß, viele mögen das nicht. Ich fand es am Anfang ganz, ganz, ganz schlimm und mittlerweile kann ich den Wert darin sehen. Es ist eine meiner Lieblingsbücher von ihr, definitiv nicht. Mhm. Aber ich verstehe besser die Dynamiken im Buch. Mhm. Und das hätte ich mit 20, und das hat man ja gesehen, nicht zu schätzen gewusst. Mhm. Deswegen genauso ähnlich geht's mir auch mit Wuthering Heights. Ich verstehe die Dynamiken in dem Buch, aber diese epische Love Story, die alle drin sehen, die sehe ich nicht.
Mhm.
Ja.
Die quasi nicht existent
ist. Genau.
Ja,
ja, aber gut, wunderbar. Ja, sehr schön. Dann freue ich mich darüber, dass du also, dass wir da beide ähnlich denken. Und ja, gut, also.
Vereint in unserem Hass.
Yay.
Nein. Also schön, dass wir heute einen etwas fluffigeren Text dann irgendwie haben, wobei so ganz so fluffig ist er eigentlich auch nicht, wenn man so drüber nachdenkt und so. Aber dann kommen wir mal zum persönlichen Eindruck. Wir sind ja schon ein bisschen da reingerutscht, aber wie ist es denn jetzt so, nachdem wir beide das ja konsumiert haben, wie stehen wir denn dazu? Was ist denn so dein Ersteindruck jetzt von dem Werk?
Ich war erstaunlich gut unterhalten. Mhm. Ich habe das einmal weggesuchtet, wirklich so einmal in einem Rutsch durch, und ich hatte sehr viel Freude an dem Buch. Hat es den historischen Regency-Liebesroman neu erfunden? Nein. Es hat mit den klassischen Tropes gespielt, die wir kennen, die wir gewohnt sind. Aber das, finde ich, hat es gut gemacht.
Mhm. Ja, gehe ich total mit. Also ich war ja auch das erste Mal seit langem, dass ich auch mal wieder so ein komplett englisches Buch dann gelesen habe. Ich meine, das Buch, das ist ja auch nicht wirklich lang. Also das ist ja dann, jetzt muss ich gerade selber gucken, wie viele Seiten hatten das jetzt maximal?
Also das Hörbuch, ich habe das Hörbuch dann heute auch extra nochmal gehört. Das Hörbuch hatte 7 Stunden.
Genau, also das Buch sind 251 Seiten. Also das ist wirklich, kann man gut wegsnacken dann auch, und die Kapitel sind schön kurz. Und ich habe das sehr, sehr gefeiert. Also das war genau das, was ich haben wollte. Weil ich weiß noch, ich hatte angefangen, Bridgerton zu lesen, weil ich es geschenkt bekommen hatte. Und habe es dann nach der Hälfte abgebrochen, weil ich gesagt habe, so, nee, das ist irgendwie so gar nicht meins. Also irgendwie, ich meine, es dürfen ja gerne so Bücher auch so ein bisschen spicy sein. So, das ist ja anscheinend so der aktuelle Buchgeschmack, so was man so mitkriegt, so von BookTok und hast du nicht gesehen. Wo danach irgendwie geguckt wird, so, okay, wie spicy ist irgendwie ein Buch? Ja oder nein? Mir ist es immer teilweise ein bisschen zu viel, dann so, wo ich mir denke, ja, ich meine, ich bin jetzt wirklich nicht prüde, so, aber manchmal denke ich mir so, na, man kann es auch übertreiben. Und gerade so bei diesem Beauty and the Beast Trope driftet es gerne mal in so eine Schiene ab, wo das sehr mit diesen Dominanzverhältnissen dann irgendwie spielt, wo ich denke, ja, okay, das wird dann schnell sehr ungesund, wo ich denke, oh nee, also je spiciger das wird, desto toxischer sind die meisten. Und dann denke ich mir so, oh nee, das will ich nicht. Und so, und deswegen war ich sehr überrascht von dem Buch hier auch, wo ich dachte, ja, ich meine, das hat ja auch manchmal so Stellen, wo man denkt so, boah, also gerade weil man ja von beiden Figuren so POVs dann kriegt, das, was ich sehr angenehm finde, weil dadurch man auch besser ihn, also Adam, verstehen konnte, wo ich dachte, boah, also wenn man quasi nur ihre Sicht sehen würde, wäre ich genauso gefrustet, wo ich mir gedacht hätte, meine Güte, was macht der denn da die ganze Zeit? Warum ist denn der so unnahbar? Aber wenn man halt die ganze Zeit so seine Gedanken dann hört und er auch die ganze Zeit denkt so, Scheiße, ich werde verrückt, ich werde noch wahnsinnig und ah, und ich darf und so, und man auch versteht, wo er herkommt und wie er geprägt wurde durch sein Leben, dann kann man das auch eher nachempfinden und so, und entsprechend ist dann natürlich dann dieses, ja, ich meine, klar geht man davon aus, dass es ein Happy End wird, so, aber der Weg dahin ist natürlich ein sehr, sehr steiniger Weg, aber irgendwie habe ich sehr, sehr genossen, und ich habe ja schon gesagt, also ich war ja dann auch ziemlich angefixt und habe ja direkt dann die anderen Bücher mir zugeholt. Und man muss ja dazu sagen, das ist auch wie bei Bridgerton auch, pro Buch wird jeweils ein Geschwisterteil von unserer Hauptheldin dann auch in den Vordergrund gestellt. Also quasi dann vom...
Beziehungsweise der im zweiten Teil geht's doch eigentlich um den besten Freund.
Das sind beide.
Also der also spielt quasi, ja dann auch noch.
Ja, genau. Ja, genau, also es ist immer quasi ein... wir haben immer eine weibliche Heldin. Das ist meistens eine Schwester von Persephone. Und dann halt ein männlicher Charakter.
Ja, wie es halt so ist.
Ja, meistens. Also Buch 2 ist dann halt Athena mit eben dem Harry, also dem besten Kumpel von Adam, der großartig ist. Im dritten Buch ist es dann die... Das ist Daphne, die zweitjüngste Schwester, die sehr, sehr schüchtern ist. Und plus einem Charakter, den wir bisher noch nicht kannten. Dann im vierten Buch ist es der verbliebene Bruder Linus, der bei der Navy dann war. Und noch einen Charakter, den wir nicht kennen. Und in dem letzten Buch geht es um die jüngste Schwester Artemis. Also die ja quasi von Persephone aufgezogen wurde. Und
genau.
Dann, genau, also im Grunde sehen wir halt, und das Schöne ist dann halt, unser Hauptpärchen hier ist die ganze Zeit als roter Faden in den anderen Büchern dabei, weil nämlich die Geschwister alle zu ihnen dann ziehen, zum Duke. Und das ist so großartig, ich liebe das total, weil du dann halt in den anderen Büchern auch siehst, wie sich deren Beziehung auch noch, also ihre Ehe auch noch festigt, weil man wirklich noch merkt, so wie unglaublich besorgt dann Adam auch bezüglich seiner Frau dann ist, was man hier im ersten Buch hier noch nicht hundertprozentig sieht, aber in den anderen Büchern sieht man sofort, sobald es ihr irgendwie schlecht geht oder sonst irgendwas, dann ist er sofort so wuff, auf 180 von wegen so, wer hat meiner Frau was getan? Und das ist so geil, und auch so dieses so, wie sie dann auch damit umgeht von wegen so, wenn er dann mal wieder so ein bisschen grumpy ist und dann so, ach, das ist der Adam, den wir alle so lieben. Und dann, und es auch wirklich dann deutlich rauskommt, wenn sie eine Ansage macht, dann wird er sich nicht querstellen. Es ist so krass, es ist so cool und ich liebe das sehr.
Sehr schön.
Also das war mit der Grund, warum ich die anderen 4 Bücher auch noch gekauft habe, weil ich einfach wissen wollte, wie geht's weiter? Und dann, weil ich schon gelesen hatte, bei Goodreads war das, glaube ich, dass die anderen, dass Persephone und Adam halt auch wiederkommen, dachte ich so, oh mein Gott, das ist geil und großartig. Und das ist schon wirklich schon sehr, sehr lange her, dass ich eine Buchreihe so gesuchtet habe wie diese. Und das ist schon mal
krass. Ja, krass. Ne? Ich habe es ja noch auf dem Zettel. Also ich habe tatsächlich bisher erstmal nur den ersten Band oder den ersten Teil jetzt mir angehört beziehungsweise gelesen. Und aber der Rest kommt noch. Ich weiß nur auch, dass ich dann dazu neige, Dinge durcheinander zu bringen. Deswegen dachte ich, konzentriere mich jetzt erstmal nur auf Teil 1 und alles andere dann nach unserer Aufnahme.
Alles gut. Also Band 2 ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig geschrieben.
Schön.
Also da wirst du sehr viel Spaß haben, weil es ja auch irgendwie darum geht, dass ja dann für die zweitälteste Schwester Athena ein Ehemann gesucht werden sollte, perspektivisch. Mhm. Sie aber keine Vorstellung davon hat, so was sie gern hätte. Das Ding ist aber, Harry ist total in sie verknallt. Aber Adam hat halt eine Ansage gemacht, von wegen so, er will keinen Schmarotzer haben als Schwager. Und er rechnet sich natürlich keine Chancen dann aus. Und Adam sagt dann zu Harry so, ja, hilf ihr mal, jemanden zu finden. Und Harrys Plan ist dann einfach, ihr quasi die schlimmsten Männer überhaupt vorzustellen, im Sinn von, dass sie einfach mal versteht, welche Art von Mann sie nicht haben will, dass sie dadurch ein klares Bild davon kriegt, so was sie eigentlich überhaupt möchte.
Dass er eigentlich der Richtige für sie ist.
Nee, genau. Das gar nicht mal. Also er macht sich gar keine Chancen so, aber es kommt natürlich irgendwann raus. Und es ist so geil, wie das dann aufgelöst wird. Also ganz kurzer Spoiler für Buch 2, weil dann irgendwann Persephone das rauskriegt, dass Harry in sie verknallt ist und sie sagt das natürlich Adam. Und Adam kriegt den besten Ausraster ever. So von wegen so, warum hast du das dir schon eher gesagt? Und ich musste 2 Monate lang auf diese verdammten Bälle gehen. 2 Monate.
Na Gott sei Dank war die Reaktion nicht, was, du?
Ja, ja. Nee, er meint so, wenn er schon vorgewusst hätte, hätte er sich den ganzen Scheiß erspart. Und so.
Sehr schön.
Es ist so geil. Und also man merkt dann einfach, also er von das ist auch wirklich so ein Running Gag, so wie er immer als The Dangerous Duke dann irgendwie immer präsentiert wird. Aber irgendwie denken sie, ja, irgendwie ist das trotzdem cool. Man freut sich dann.
Bei Bridgerton heißt es doch immer, he's a rake.
Ja, ja,
so,
genau.
Okay, er ist ein Spaten, was? Ja, ja.
Also es ist einfach so, was ich meine, hier in dem Buch ist es, wie gesagt, schon ein bisschen frustrierend. Manchmal, wo man denkt so, oh Gott, die arme Persephone, die tut einem so derbs leid, weil sie hat ja wirklich nichts Böses getan. Ne, so. Und er ist halt die ganze Zeit so abwesend und
ja, also da hast du schon recht, dass es echt gut ist, dass man beide Perspektiven oder beide innere Gedanken quasi hört, wobei das natürlich auch dazu führt, dass man als Leser frustriert die beiden einfach nehmen möchte, schütteln möchte und das sagt, was man glaube ich bei solchen Geschichten immer sagt, redet verdammt nochmal einfach miteinander, weißt du, das ist so, aber natürlich, ja, es macht es natürlich, du hast schon recht, auch besser für die Figuren, die eigentlich von außen her sonst oder von außen gesehen eigentlich einfach nur super unsympathisch wären, wie zum Beispiel eben Adam, der wirklich so ein alter Grump ist, wo man so denkt, oh, wenn der mich so behandeln würde, würde ich sofort meine 7 Sachen packen und wieder abreisen, weißt du, so. Und deswegen ist das schon ganz gut. Aber es zeigt auch natürlich die Verletzlichkeit der Figuren sehr, sehr deutlich. Also das fand ich wirklich, das hat für die Tiefe der Figuren echt nochmal ganz viel hergegeben.
Ja.
Aber ein nicht unkompliziertes Pärchen.
Das
sagen
stimmt.
Wir so.
Das stimmt.
Und ich finde ja auch, dass, ich weiß gar nicht, ob man das in, ich finde das gar nicht so negativ, aber ich finde tatsächlich, dass Persephone so ein Touch Mary Sue-ich ist. Also die ist schon ein bisschen sehr perfekt in vielem. Ja.
Ja, ja. Man muss aber auch ihr fairerweise zugestehen, so dadurch, dass sie ja halt so ein bisschen ja so in diese Mutterrolle dann so reingeworfen wurde, so hat sie ja, glaube ich, auch ein bisschen selber den Anspruch, irgendwie alles so gut es geht zu machen und so. Und dann,
ja, ja.
Dann gibt's aber auch diese verletzlichen Momente, wie zum Beispiel das, dass sie dann halt irgendwann nachts, weil sie halt panische Angst vor diesen Wolfshunden dann irgendwie hat, dann halt irgendwie nachts dann zu Adam ins Bett irgendwie reinkrabbelt, so, die haben ja getrennte Schlafzimmer. Das ist so süß.
Klassischer, aber das ist so ein klassischer Trop. Das ist so ein bisschen so wie, es schneit. Es gibt nur ein Hotelzimmer mit einem Bett. Mhm. Und ihr so, oh, es sind böse Wölfe da draußen im Wald. Ich höre das Heulen oder ich höre den Wind oder ich denke, da ist ein Geist oder whatever. Ich flüchte mich zu meinem Mann ins Bett. Oh, weißt du, das meine ich mit, es sind die klassischen Tropes, die wir alle kennen, aber sie sind gut gemacht.
Ja, aber ich finde es vor allem auch hier sehr schön, weil bei den anderen, zum Beispiel bei den Jane Austen-Geschichten, da haben wir immer nur diesen ganzen Prozess vor der Hochzeit. Und diesmal haben wir den ganzen Prozess nach der Hochzeit.
Stimmt, stimmt. Das ist natürlich schon cool, weil dann öffnen sich natürlich auch Dinge. Also ich meine, da kannst du jetzt auch nicht sagen, so von wegen spicy oder so, oh mein Gott, sie geht zu einem fremden Mann ins Bett, sie ist für ewig die gefallene Frau. Ja. Nein, die beiden sind fucking verheiratet, ja. Weißt du, so halt. Das stimmt schon. Nee, was ich damit aber auch meine, ist zum Beispiel, dass zum Beispiel am Anfang des Buches ja auch immer betont wird, oh, sie ist so gut aussehend, also viel besser aussehend, als man sich das gedacht hätte für so eine sie wird ja schon fast als Spinster verkauft. Also ja. Sie ist eigentlich noch zu jung für eine Spinster.
Die ist 19.
Aber für damalige Verhältnisse, genau. Aber 19 unverheiratet ist für damalige Verhältnisse schon fast zu alt. Mhm. Weil das Standardalter, so Pi mal Daumen, war immer so 15, 16. Und wenn du mit 21 noch nicht verheiratet warst, das ist ja auch das Alter, also so Pi mal Daumen, also Lizzie in Pride and Prejudice, das ist ja so um den Dreh rum. Mhm. Und da bist du dann schon zu alt. Ja, 19 ist also schon gerade so noch an der Grenze, glaube ich. Und jetzt ist es ja aber auch so, dass sie ja hier verkauft wird als Frau, die ja eigentlich nur heiratet, weil sie die Kohle braucht. Und das bedeutet dann, es ist auch irgendwie gleichbedeutend, zumindest in Adams Kopf, mit sie ist hässlich und alt. Ja. Und dann stellt sich raus, sie ist weder hässlich noch alt. Nein, sie ist sogar sehr hübsch. Und das meine ich mit diesem Mary Sue-igem. Sie ist hübsch, sie ist gebildet, sie kann sich mit ihm über Politik unterhalten, sie kann reiten. Also weißt du, solche, diese Dinge. Sie hat halt so ein paar Sachen, wo man sagt, das ist mir schon fast zu perfekt.
Nee, das reicht, aber, das lernt sie jetzt noch. Ja. Das hat sie noch
ja,
nicht.
Ja, aber ich aber meine, ja. eigentlich, also nach einer kurzen Trainingsstunde ist sie wieder fit, weil sie hat das ja davor schon ewig lange gemacht, bla bla bla.
Auf einem Pony.
Aber auch ja, dieses, aber auch dieses, sie ist intelligent, sie kann sich mit ihm über Politik unterhalten, sie ist redegewandt, also auch im Gespräch mit dem Freund und so. Also solche Dinge, das ist schon alles sehr, sehr perfekt. Aber ich meine, das ist natürlich auch so, weil gezeigt werden soll, dass sie eigentlich die perfekte Kandidatin auch für Adam ist. Mhm. Weil der braucht ja auch jemand, der braucht ja eine Frau an seiner Seite auch, die repräsentieren kann. Mhm. Sie ist ja schließlich dann die, ist sie die Duchess?
Ja.
Ich glaube, oder? Also genau, of
Kilder.
Kilder, genau. Und da muss sie ja dann auch entsprechend repräsentieren. Was wir ja dann auch auf dem Ball sehen, wo sie ja das ja auch ganz hervorragend macht.
Ja, ja, die ist ja sowieso da. Ein bisschen mehr so am Socializing im Vergleich
People
zu ihm.
People Person.
Auch. Genau.
Ja. Im Gegensatz zu Adam.
Ja, das zieht sich aber auch wirklich wie so ein roter Faden auch in den anderen Büchern. Sie ist immer diejenige, die dann auch sagt so, oh, lass uns doch da gehen, lass uns da sehen. Und sie socialized immer so und er ist die ganze Zeit immer so, guckt immer Leute böse an und dadurch, dass er immer sein Degen mit dabei hat, so ist er immer eine potenzielle Gefahr, auch wenn dann seine Schwägerinnen immer dabei sind, ist immer dieses so, das ist irgendwie blöd, dass er die ganze Zeit da ist. Verkraut immer alle Leute.
Okay, ja, verdammt.
Ne? Nur vor allem so,
der
weil er beschwert
sich, große Bruder.
Genau, weil er beschwert sich ja auch immer, wenn Leute kein Rückgrat haben oder Feiglinge sind. So. Also ja, wenn die dann halt vor ihm zurückschrecken. Deswegen ist es ja auch so witzig, auch schon im ersten Buch so, dass halt Harry sich da überhaupt nicht abschrecken lässt. Ich meine, Adam droht ihm jedes Mal irgendwie da aufzuhängen oder rauszuschmeißen oder sonst irgendwas. Und Harry immer dann so, ja, nö. Der kommt einfach fröhlich weiter und geht da ein und aus und so. Und es ist einfach... Und ich finde, das gibt dem Buch auch nochmal eine sehr überraschend komödiantische
Note
da auch noch rein, so wo ich mir denke, so, oh, das ist auch schön. Also, dass man nicht so die beiden Eigenbrötler dann hat, so die irgendwie ihr Ding machen, sondern dass man immer so Harry dazwischen hat, der dann auch das mal kommentiert oder das einordnet und dann sagt so, wie, Adam, guck dich nicht an und solche Sachen.
Ja, ja.
Und dann auch mal, dann Adam auch mal so zurechtstutzt vor mir, so, dir ist schon klar, dass heute deine Hochzeitsnacht ist. Warum bist du hier im Bücherraum?
Ja, in der Bibliothek, genau. Ja. Naja, also Harry ist tatsächlich in der Beziehung wirklich der ideale Kandidat. Und ich musste noch so schmunzeln, weil ich machte mir dann so Notizen. Und dann dachte ich so, ja, Harry ist quasi das für uns Leser, das zu Fleisch gewordene gute und schlechte Gewissen oder die Stimme auf der Schulter oder so, die man sonst immer nicht als Figur verkörpert hat im Buch, sondern die sonst immer irgendwo als Monolog im Kopf der Figur stattfindet.
Ja.
Und in dem Fall ist das Harry, der uns aber dann, das fleischgewordene schlechte Gewissen sozusagen, und das hilft uns als Leser dann Dinge aber auch einzuordnen. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Hilfsfigur für Persephone, weil die sich ja auch hilfesuchend an Harry wendet und der auch einfach einiges aufschlüsseln kann, wenn es um Adam geht, der halt sagt, das darfst du nicht so ernst nehmen. Der ist halt so ein alter Grump und er bewundert Leute, die ein Rückgrat zeigen und die zu Dingen stehen, und dann macht sie das ja auch. Also es gibt ja dann wirklich auch Situationen, wo sie sagt, nein, ich nehme mir jetzt ein Herz und zeige Rückgrat. Und dann hat man die Perspektive von Adam, der dann sagt, er war beeindruckt davon, wie sehr sie Rückgrat zeigte, wo du merkst, okay, gut, das war ein guter Hinweis von Harry. Ja. Aber tatsächlich muss ich sagen, ist Harry, und lustigerweise, als ich das dann so alles so notiert hatte und so, kam dann irgendwann in einem der allerletzten Kapitel, ich glaube 35 oder was, also 35 im Hörbuch, das ist natürlich jetzt ein anderes Kapitel bei dir, aber am Ende irgendwo sagt Harry selber auch, dass er quasi das schlechte Gewissen von Adam ist, wörtlich. Und ich so, what? Also da wird's uns nochmal wirklich buchstäblich aufs Brot geschmiert als Leser, dass wir auch wirklich verstehen, welche Rolle er einnimmt. Mhm. Und genau das tut er ja auch. Und das hilft halt auch irgendwie beiden Figuren. Wobei ich tatsächlich auch finde, dass Harry eigentlich ein viel zu guter Freund für Adam ist, weil ja, ich weiß, dass das natürlich, die nehmen das alles nicht so ernst und gerade auch Harry nimmt das mit Humor und sagt sich, lass den alten Grump, der ist halt so. Mhm. Aber so wie der ihn behandelt, wäre ich als Harry tatsächlich zwischendurch echt mal ernsthaft beleidigt. Also der ist ja wirklich, manchmal auch geht er über die Stränge und über so Grenzen drüber, wo ich denke, wow, das geht aber so eigentlich gar nicht. Und Harry sitzt dann immer nur da und lacht und sagt, komm, lassen. Mhm. Ja. Und da, also da hat Adam einen viel besseren Freund in ihm als umgekehrt. Zumindest empfinde ich das so. Mhm. Und was ich auch total lustig finde, ist, wie Persephone reagiert, weil die immer da sitzt und sich das Ganze anguckt und dann hört man immer nur ihre innere Stimme, wie sie sagt, ich verstehe diese Dynamik nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Und ich immer so lachen muss und sagen muss, ja, ich auch nicht, Girl. Ja, ja. Also ich verstehe dich, dass du das nicht verstehst.
Ja, das ist ja. So dieses Treu-Doofe dann irgendwie. Wobei, ich meine, das wird ja auch ein bisschen erklärt, so dass die sich ja schon kennen, seit sie Kinder sind. Also die kennen sich ja seit natürlich. Über 20 Jahren ja dann auch schon.
Und da gibt's ja auch eben so eine Mobbing-Geschichte, die dahinter steckt, also die so der Schlüssel auch ist, weil Adam sich dann für eben Harry eingesetzt hat und ja. Der quasi so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, ihm so lebenslang dankbar ist irgendwie.
Ja. Definitiv. Gerade weil Harry auch Adam also quasi dann nicht auf gleichem Niveau ist und so, weil Harry ist nämlich deutlich ärmer so und dann so, nutzt er es auch so ein bisschen aus von wegen so, ja, ich bin einfach mal hier ganz viel und
ja.
Aber Adam bewundert es ja auch, also er sagt ja auch selber so, ich verstehe mal gar nicht, warum er immer hier ist. Und ich irgendwie, also er ist ja selber immer so im Zwiespalt von wegen so, warum ist Harry eigentlich immer hier? Dann so, aber gleichzeitig findet er es auch gut und so, und weil dann hat er wenigstens jemand zum Reden und so und am großartigsten ist auch, dass es dann irgendwann diesen Punkt dann gibt, wo Harry dann irgendwann mal was sagt und so, was dann halt Persephone betrifft, also gerade was ihren Bruder betrifft, und dann irgendwann selbst Persephone dann irgendwann mal so einen Ausraste kriegt, weil Adam sagt ja ganz häufig so dieses Shut up, Harry, und irgendwann übernimmt das Persephone sogar und irgendwann sagen die sogar synchron und Harry denkt sich nur so, ich bin so froh, dass ich ein einnehmendes Element in dieser Geschichte bin.
Ja, genau.
Das ist so schön.
Ja. Es ist wirklich, ja genau, also ich glaube, dass sie sich auch ein bisschen was abguckt von dieser Dynamik und am Ende sagt sie auch tatsächlich, also habe ich das Gefühl, sie versteht die Dynamik auch besser. Mhm. Und was ich auch total süß finde, ist bei Adam, der grammt zwar und grammt, jetzt bin ich schon so englisch-deutsch, also der ist schon so schlecht gelaunt und so ein bisschen miesepetrig und so unterwegs, aber ihm rutschen ja dann auch Dinge raus. Also zum Beispiel in dem Moment, in dem Persephone sich noch fragt, wie ist das mit dieser Dynamik zwischen den beiden? Ich verstehe das überhaupt nicht. Der Adam benimmt sich einfach immer nur ätzend und Harry ist irgendwie viel zu nachgiebig und so. Mhm. Und da sagt Adam in irgendeinem Nebensatz, das kommt davon, wenn man seine Freunde zu oft bei sich akzeptiert. Und dann sieht man nur, wie Harry von einem Ort zum anderen grinst und sagt, hast du eben gesagt, ich bin dein Freund? Also so. Und also das heißt, dann kommen solche Bestätigungen, wo dann eben Persephone daneben sitzt und sagt, offensichtlich sind die beiden befreundet, ja?
Ja.
Also dann kommen solche Dinge, die dann rausrutschen. Das finde ich dann immer auch ganz niedlich, weil das ist ja eigentlich die Beziehung zwischen den beiden.
Ja, ja. Und vor allem dann so, das merkst du ja richtig krass in dem Kapitel, das ist ja irgendwann in der Mitte des Ganzen, wo Adam ja quasi Harry retten muss, weil er irgendwie schwer krank ist und er hatte versucht irgendwie in so eine Art Kneipe dann irgendwie unterzukommen und der Kneipeninhaber hat es ihn nicht reingelassen so und Adam hat Spitz gekriegt und dann ist wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion dahin geritten, wo auch das erste Mal die Situation ist, dass Adam sich nicht von Persephone abwendet, sondern dann halt tatsächlich die Situation aufklärt und sie sogar bewusst anguckt, obwohl er die ganze Zeit vermieden hat, aufgrund seines sehr stark vernarbten Gesichtes, immer so seine Gesichtshälfte zu zeigen. Und selbst in diesen Situationen ist ihm das völlig egal. Es geht ihm gerade um Harry, dass es ihm gut geht. Und er ist auch dann völlig irritiert, als sie, obwohl sie ja die ganze Zeit so ablehnend behandelt wurde von ihm, dann trotzdem zu ihm sagt, bitte komm heile nach Hause. Mhm. Und er denkt so von mir so, es hat sich doch noch nie jemand um mich Sorgen gemacht. So, und er so, ja, aber jetzt schon. Und ja, das kriegt man auch später in so inneren Monologen auch mit, dass er auch insgeheim gehofft hat, dass sie dann auf ihn wartet, so, und wo dann die Situation kommt. Er kommt ja auch tatsächlich wieder zurück und er sieht ja Persephone erstmal nicht, weil sie in einem anderen Raum ist, und dann kommt sie aber direkt runter, und insgeheim hat er sich dann doch gefreut, und man denkt sich auch so, ja, da kommt doch was, und es ist so schön, und man freut sich dann immer, wenn er dann so diese Lichtmomente dann hat, so von wegen so, okay, irgendwie ist sie ihm doch, doch wichtig, und das, also wie man so diese ganz zarten Knospen dann so nach und nach so aufblühen sieht, das ist einfach so schön, und ich liebe sowas.
Ja, und aber tatsächlich auch diese Grundangst, die ihm in ihm drinsteckt, und die kriegen wir, glaube ich, auch echt nur dadurch so deutlich, oder versteht man so gut, weil man dann seine inneren Gedanken hört, dass er diese Grundangst hat von Kindheit an, nicht genug zu sein und aber auch verlassen zu werden.
Oh ja.
Also diese Angst vorm Verlassenwerden, und da gehört halt eben auch dazu, dass Persephone dann irgendwann ihn verlässt, weil er zu hässlich ist, zu unfähig, zu grumpig oder was auch immer, und jedes Mal, wenn sich dann zeigt, nein, sie tut es eben nicht, ist es so ein, oh mein Gott, ich bin doch was wert irgendwie.
Ja.
Also so, und das ist, sind genau so diese Situationen. Ich möchte noch eine Sache sagen, weil wir sind ja jetzt eigentlich ein bisschen gesprungen, weil wir über Harry gesprochen haben. Ich möchte noch eine Sache zu Harry sagen, und zwar, ich hatte wirklich so das erste Drittel des Buches Schiss, dass wir jetzt hier so eine Dreiecks-Liebes-Story präsentiert bekommen.
Mhm.
Weil so, dass das Persephone vielleicht dann doch irgendwie Gefühle entwickelt, aber für Harry, weil der halt so nett zu ihr ist.
Ja.
Und Harry ist aber doch tatsächlich eigentlich sehr loyal, auch Adam gegenüber, und der würde nie im Leben auch nur daran denken, irgendwie was mit Persephone anzufangen. Also es wird vielleicht ein bisschen geflirtet, weil der ist schon sehr flirty auch in seinen Gesprächen mit ihr und so. Aber das ist alles auf so einer sehr treuen, freundschaftlichen Ebene.
Mhm.
Und ich finde irgendwie auch cool, dass Harry dann auch sofort sie mit in diesen Kreis reinnimmt. Also sie ist dann genauso Freundin, in Anführungszeichen, also platonisch, wie Adam dann mein Freund ist.
Mhm.
Das finde ich irgendwie sehr cool. Also deswegen ja. Aber genau, Punkt.
Ja, so ein bisschen so Geschwisterlichkeit auch so zwischen denen. So. Das ist halt sehr angenehm. Und ich finde das auch sehr schön, dass er dann auch versucht, so weit zu helfen, wie es dann irgendwie geht, so im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber gewisse Sachen sind ihm ja auch unerklärlich, so von wegen auch so mit diesem, warum Adam sie nicht anguckt und solche Späße.
Ja, ja,
wo er auch sagt so, das ist irgendwie ein bisschen weird. Also er ist ja schon einiges gewohnt, aber das ist schon wirklich weird, weird.
Das kenne ich von ihm so gar nicht.
Ja, ja. Und wo er auch selber dann auch merkt, so irgendwie verhält er sich komisch in letzter Zeit und so. Also, dass das auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen so, er repräsentiert uns auch so ein bisschen dann auch mit so als LeserInnen, so dass er sagt, okay, er stellt quasi die richtigen Fragen dann auch im Grunde genommen, und das ist irgendwie auch sehr schön auch aufgezogen. Also das liebe ich auch sehr. Also da merkt man aber auch wirklich, dass die Autorin da sich auch wirklich Mühe gegeben hat, wirklich sehr facettenreiche Charaktere dann aufzuziehen. Also ich meine, großes Beispiel, wir haben ja zum Beispiel auch hier Stolz und Vorteil, da kriegen wir ja die Geschichte ja auch mehr oder minder eigentlich mehr so aus Lizzys Perspektive auch erzählt.
Genau, eigentlich nur aus Lizzys Perspektive.
Genau.
Ne? Also uns wird ja Darcy auch als genau so ein grumpiger, entschuldige bitte, Idiot dargestellt, wo wir uns auch sagen, boah, wenn er mich so behandelt, dann weißt du so, und erst hinterher, ganz, ganz am Ende, kriegen wir ja eben zu hören von Darcy, dass er das bereut hat, dass er als Kind eben Werte mitbekommen hat, die dann später in seinem Aufwachsen eben sich in Stolz umgewandelt haben und dass er dann gemerkt hat, dass er auch einfach zu stolz unterwegs ist und das dann auch abgelegt hat. Aber das ist alles eine Perspektive, die wir erst ganz am Ende bekommen, als die beiden sich unterhalten auf ihrem Spaziergang.
Ja.
Und davor, das ganze Buch davor, ist wirklich nur Lizzys Perspektive, wo man auch schon denkt, Mensch, die Frau hat hier irgendwie die Geduld von Heiligen.
Ja, definitiv.
Und ich meine, sie hat ja auch Nein gesagt zum Heiratsantrag und ganz ehrlich, kann ich auch verstehen.
Oh ja.
Also.
Oh ja, definitiv. Also ich meine, das ist ja auch schon großartig hier aufgezogen mit diesem, ganz am Anfang auch des Buches dann so, wo sie ja diesen Antrag dann kriegt, also in Briefform so, wo es einfach heißt, so von wegen hier, ich biete Geld, wir treffen uns an dem und dem Tag zur Hochzeit.
Genau.
Wo auch denkst du, okay, wir haben uns noch nie gesehen und persönlich für
eine Wer bist du?
Genau, versucht ja noch rauszufinden, von wegen, was ist denn das für ein Mensch? Und der Vater kann es halt auch nicht beantworten. Und er so, ja, was ist denn mit den Eltern? Und er sagt dann so, ja, der Vater war ein Idiot und so. Wo auch denkst du, what?
Super.
Das ist nicht viel.
Ja, und vor allen Dingen, ihr Vater hat ja auch Adam das letzte Mal getroffen, da war der irgendwie 12 oder so, also als Kind.
Ja.
Das ist ja dann auch gar keine Perspektive, genau. Naja, ich meine, also, das finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, das ist ja immer auch ein Aspekt, den wir aus so Regency-Romanen kennen, dass immer die Frage, dass ein gesellschaftlicher Druck da ist, denn wir wissen ja, dass die Frau im Grunde nichts zu sagen hat und dass der Mann also immer derjenige ist, der über alles bestimmt und in der Regel auch derjenige ist, der das Geld hat, und hier ist es ja wieder auch diese Situation, dass Persephone sich eigentlich verheiraten muss, um ein gutes Standing zu haben und auch um Geld zu haben.
Genau.
Weil es ist so, sie ist zwar jetzt nicht arm an dem Punkt, an dem wir sie treffen, aber sie sind auch nicht übermäßig reich. Mhm. Sie haben viele Töchter, was bedeutet, dass sie die Töchter gut unterbringen müssen finanziell, also am besten mit reicheren Männern, weil einfach das Geld in der Familie dann auch nicht da ist. Und als dann eben dieses Angebot kommt von Adam, dann hat das Ding, hat ja dann, also dieses Angebot hat zwei Vorteile. Zum einen natürlich das Geld, weil man dann ja in Geld einheiratet und davon profitiert dann auch die gesamte restliche Familie.
Oh ja.
Aber vor allen Dingen auch der Titel, weil ja natürlich mit, das, also sie ist ja dann Lady Kildare oder Duchess oder was auch immer.
Duchess,
also auf jeden
genau.
Fall ist sie irgendwas Royales, genau. Und auch das bringt natürlich ein gewisses Standing in der Gesellschaft und färbt aber auch auf die Geschwister ab.
Oh,
also
ja.
Man hat dann die Connections, die familiären entsprechend, und es ist eigentlich alles, ist eigentlich ein Win-Win-Win all around, ja.
Ja.
Und alles ist abgesichert, auch von den Geldern her und so. Ich meine, du sagst ja dann auch später, dass die Geschwister ja dann auch dahin ziehen, in dieses uralte Schloss,
ja.
Und solche Geschichten. Also deswegen kann ich verstehen, dass als dann dieser Heiratsantrag kommt, man hat ja dann auch ihre inneren Gedanken und sie sagt, eigentlich hätte sie überhaupt nicht daran gedacht zu heiraten, aber das ist so ein gutes Angebot, dass sie das gar nicht ablehnen kann. Also selbst wenn sie es ablehnen wollte.
Aber sie macht sich auch Gedanken darüber, von wegen so, okay, wie ist der vom Charakter? Was ist, wenn das irgendwie so ein Gewalttätiger
ist? Schon, aber das ist aber schon eigentlich ein Punkt, der, glaube ich, nicht ausschlaggebend ist, zu sagen, ja, aber du hast schon recht, das kommt dann, in zweiter Reihe kommt dann eben, also in erster Linie ist es, ich kann gar nicht Nein sagen, also sage ich ja.
Ja.
Und in zweiter Linie ist dann, ja, und ich hoffe, ich kriege auch noch netten Typen ab.
Ja.
Und das ist dann eben die Frage, weil sie sagt ja auch am Anfang, sie rechnet ja gar nicht mit der großen Liebe oder so, sondern sie sagt, das Beste, was er sich erhofft, ist, dass sie eine gute Freundschaft haben werden.
Mhm.
Und selbst das wird ja dann am Anfang erstmal zerschlagen, weil er sich ja so ätzend verhält.
Ja.
Und das Problem ist, dass wir ja dann aber aus dem inneren Monolog von Adam ja dann sehen, dass es gar nicht darum geht, dass er gegen sie persönlich ist, sondern dass er einfach diese ganze Hochzeit für eine riesen Farce hält, die er ja auch nur eingeht, weil er verhindern möchte, dass ihm sein Erbe weggenommen wird, weil er ist der letzte männliche Erbe der Hauptlinie, und wenn er dann stirbt und er hat halt jetzt keine Nachkommen, dann würde der nächste Erbe halt irgendwie ein Cousin von ihm sein aus einer anderen familiären Linie, und der möchte halt verhindern, dass dieser Cousin dann der Haupterbe wird, weil er diesen Cousin auch nicht leiden kann.
Mhm.
Wir stellen später fest, der Cousin ist gar nicht so ein Idiot, wie Adam das immer die ganze Zeit darstellt. Das ist total geprägt, unser erster von Adams Perspektive. Aber und deswegen sagt dann Adam, okay, dann muss ich heiraten, und dann auch, um potenziell natürlich einen Nachfolger zu zeugen. Also das spielt da schon auch eine Rolle. Und ich glaube, das weiß auch Persephone, dass da schon irgendwann nochmal ein Baby kommen muss. Und
wie auch immer das funktioniert, deswegen, soll, wenn das so läuft.
Ja, deswegen ist es am Anfang auch so überraschend, dass irgendwie keine Hochzeitsnacht und so.
Ja.
Aber
und sie hat gewartet.
Genau, und diese Ablehnung aber gegen diese Hochzeit, die überträgt sich halt dann natürlich aber auch auf Persephone. Und das ist eben das Problem, weil Persephone denkt die ganze Zeit, dass Adam sie nicht leiden kann.
Mhm.
Und Adam kann aber einfach diese ganze Situation nicht leiden und ist aber nicht in der Lage, das sozusagen so dezidiert zu zeigen, sodass er sich dann so idiotisch benimmt, dass dann sie die ganze Zeit denkt, er mag sie nicht.
Mhm.
Und alleine diese zwei Perspektiven, da sitzt du dann als Leser da und denkst dir so, oh mein Gott, Leute, du willst die irgendwie nur so nehmen und schütteln, und ja, und diese Situationen wiederholen sich halt ständig.
Ja.
Also, dass Adam irgendwas macht, und man hört dann seine Motivation und denkt sich, okay, er hat es eigentlich gut gemeint, und es wird aber falsch verstanden von Persephone, weil er es auch einfach irgendwie nicht so richtig hinkriegt, es so zu zeigen, wie man das irgendwie, ja, also, dass es eindeutig wäre, und Persephone dann auf der anderen Seite mal sagt, warum?
Ja.
Oder eben zu Tode betrübt ist oder niedergeschlagen oder auch umgekehrt. Also sie macht ja auch manchmal Dinge, die er dann total falsch interpretiert. Also er ist ja so, ich sag mal, nicht geschädigt, aber er ist traumatisiert ja auch von seinen Narben. Er hat ja einfach diese vernarbte eine Gesichtshälfte, wo ja auch immer dann es wichtig ist, wo sitzen die Leute, also sitzen sie rechts von ihm, sitzen sie links von ihm, sodass sie die vernarbte Seite irgendwie nicht sehen und so weiter. Offensichtlich ist das was ihn traumatisiert hat, was ihn auch immer noch verfolgt, wo er sich auch einfach schlecht mitfühlt.
Mhm.
Und aus diesem Gefühl heraus sind ganz viele Dinge motiviert, die er tut, und das versteht sie dann natürlich aber auch nicht.
Ja, wie oft denn so, wenn ihr keiner das sagt.
Ja, richtig, weil er ja auch natürlich, er redet darüber natürlich auch nicht. Manchmal, finde ich, kann sie sich so ein bisschen so denken. Also sie hat ja auch gesagt, zum Beispiel die Reaktion von ihm, wenn sie auf der falschen Seite gesessen hat, also auf der vernarbten Seite, oder auch dieses Zurückschrecken, dass er das Gefühl hat, sie beobachtet immer nur ihn ganz genau, weil er so monsterartig sei durch diese Narben,
ja,
so verunstaltet und so. Das kann sie dann sich denken, dass das vielleicht auch was ist, was ihm schwerfällt.
Mhm.
Aber es ist einfach wirklich ein komplettes Buch voller Missverständnisse.
Oh ja.
Und es ist so, ich hasse das so. Und ich liebe es so. Also es ist beides.
Es ist beides. Ne? Ich fand es auch so niedlich in der Situation. Dann gibt es irgendwann, sie hat ja dann ganz viele Phasen, wo sie sich in den Garten zurückzieht, weil sie traurig ist, weil sie Heimweh hat und alles pipapo, weil sie ist ja mehr oder minder isoliert in dem Haus, weil Adam sie ja meidet, wie passt. Und irgendwann kommt so der Punkt, wo dann die Idee kommt von wegen so, naja, sie muss ja irgendwas machen, so, ich versuche mal Reitunterricht zu nehmen. Und Adam merkt dann so im inneren Monolog, sie hat gar nicht die richtigen Klamotten dafür. Und dann,
ja,
naja, irgendwann ordert er dann tatsächlich
so. Ich fand's doch so süß. Nicht nur das, sondern er wird ja dann auch eifersüchtig. Also er guckt sich das an, wie sie Reitunterricht nimmt und dann blitzt dann so ihr Knöchel auf, weil der Rock zu kurz ist.
Mhm.
Und dann sagt er, und dann sieht er diesen, das ist total viktorianisch. Also ein viktorianischer Knöchel und alle Männer sind in Ohnmacht gefallen, weißt du so.
Mhm.
Ist wie so ein Busenblitzer oder so. Also man sieht dann ihren Knöchel kurz und sie sagt, sie braucht unbedingt neue Klamotten, damit man die Knöchel nicht sieht.
Ja.
Und er war auch echt kurz eifersüchtig und ich dachte so, oh mein Gott, ich liebe es.
Ja, ja. Und vor allem dann bringt er es dann irgendwann so und sagt dann so, hier, ich habe dir ein Paket für dich, mach mal auf, aber ich muss es erklären. Weil, genau, da war ja davor die Situation, dass sie ja dann Nachricht gekriegt hat, dass ihr einer Bruder gestorben ist. Also ihre beiden Brüder wurden ja aus Geldgründen ja zur Navy geschickt, weil die zumindest versorgt sind. Und einer der Brüder ist dann halt in der Schlacht gestorben, der ältere Bruder Evander. Und sie ist natürlich die ganze Zeit in Trauer und so, und das ist alles ganz schlimm. Und dann irgendwann kommt dann Adam zu ihr in den Garten so und gibt ihr dieses Paket in die Hand, so von wegen so, ja, mach mal. Und sie denkt sich so, was soll das in diesem Paket drin? Und dann packt sie das aus und so und findet da die wunderschönsten Reitklamotten und so und so. Und dann sagt er nur so, ja, es kommen noch irgendwie Stiefel und so. Aber er ist die ganze Zeit von ihr abgewandt, aber gleichzeitig versucht er irgendwie ihr was zu sagen. Und sie ist dann so, ha, irgendwie fällt er sich so wie meine kleine Schwester Daphne. Oh mein Gott, der ist schüchtern.
Wie ist ihm da, ja, genau,
wie
so diese Erkenntnis.
Ja. Es ist so herzallerliebst. Oder auch später, dann sie hat ja dann eben diese Anflüge von wegen, sie hat nachts Angst im Dunkeln und sie schleicht sie zu ihm. Sie fragt ja auch immer noch ganz vorsichtig von ihm so, Adam, weil sie sich nicht sicher ist, ob er wirklich schläft. Was sie nicht weiß, ist, dass er die ganze Zeit hellwach da liegt und so, aber sich nicht traut, die Augen aufzumachen. Er schwört sich ja die ganze Zeit so, ich werde sie rausschmeißen, aber er tut es dann halt nicht. Und irgendwann gibt es da so Punkte, wo er dann es wirklich regelrecht vermissen würde, wenn sie nicht in seinem Schlafzimmer ist, weil er schon sich an ihren Atem gewöhnt hat und solche Sachen. Und dann irgendwann kommt es dann zu einer Auflösung, wo er, weil sie hatten sich wegen irgendeiner Situation gestritten, und sie ist dann natürlich nachts nicht zu ihm gekommen. So. Und irgendwann kommt er selber ins Schlafzimmer zu ihr und sagt dann so, ja, kommst du jetzt endlich? Und sie so, hä, was denn so? Ja, Und dann irgendwann merkt sie dann auch so, verdammt, er weiß es, weil sie hat ja auch, während er vermeintlich geschlafen hat, hat sie ihm ja alles Mögliche erzählt. Von wie so, ja, es tut mir leid, dass du einen Feigling geheiratet hast und das ist alles so schlimm und hören die Wölfe nicht auf zu heulen und solche Sachen. Und dann in dem Moment, wo dann klar ist, es ist für ihn okay, wenn sie bei ihm ist und so, und dann liegen die da zusammen und dann erzählen die sich irgendwelche Geschichten. Und wo er den größten Lachflash ever kriegt, weil sie dann über was von irgendeiner Nachbarin erzählt. Und es ist so großartig, wo er dann selber auch merkt, so, das ist über 20 Jahre her, dass ich gelacht habe. Und es ist, fühlt sich gut an. Und wie man dann wirklich so nach und nach so sieht, so wie die nach und nach, wie Adam sich nach und nach danach sehnt, dass Persephone ihm abends im Bett dann von ihrem Tag erzählt und die gemeinsame irgendwelche Hirngespinste sich ausmalen. Und es ist so, oh.
Ja, und es ist auch einfach so eine schöne Intimität zwischen den Charakteren,
ja,
die einfach auch wächst peu à peu. Das finde ich auch sehr schön.
Nur als Ehepaar haben kann, ne? Also
genau, das halt auch nicht von jetzt auf gleich kommt, sondern du merkst, dass das was ist, was sich entwickelt, auch über das Buch hinweg. Also das finde ich zum Beispiel auch, ich finde, du hast eine sehr starke Entwicklung in diesem Buch der Charaktere. Ja, total, aber auch nicht zu langsam.
Ja.
Also wenn Slow Burn zu slow ist, dann kriege ich auch die Krise. Aber hier hatte ich das Gefühl, du hattest immer diese Meilensteine sozusagen, hattest du immer am richtigen Zeitpunkt.
Mhm.
Und das deswegen gefällt mir das auch so gut, weil man echt das Gefühl hat, dass du hier Figuren hast, die sich entwickeln und auch die Motivation dieser Entwicklung verstehe ich und so. Also das ist alles schon wirklich sehr schön durchdacht und auch dann durchgeführt. Und das ist aber jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo die beiden dann eben gemeinsam im Bett liegen. Also hättest du jetzt eine Spicy Romance, hättest du dann die erste Sexszene oder so.
Mhm.
Hier ist es einfach so, die liegen halt einfach nebeneinander und reden miteinander. Und das ist natürlich dann auch eine Intimität, die dadurch gezeigt wird, die ich dann hier für die Figuren ehrlich gesagt sehr viel schöner finde.
Ja.
Also ich brauche dann keinen Hot Sex.
Ja.
Es ist so auch völlig in Ordnung. Und das ist vielleicht so dieser Punkt, wo wir ja gesagt haben, das Ganze ist etwas, sagen wir mal, etwas prüder unterwegs, aber das ist auch völlig okay.
Ja, es darf auch manchmal einfach nur fluffig sein. Das ist schön.
Genau,
so.
Genau.
Weil es erinnert mich sehr an, also wenn ich dann zum Beispiel mit meinem Mann dann irgendwie dann unterwegs bin und dann erzählen wir uns was und dann haben wir irgendwie einfach wegen irgendwelcher Banalitäten irgendwelche Lachflaschen. So, ja. Wo ich mir denke, so sollte das doch sein. Also, dass man einfach auch genau. Über so triviale Sachen einfach lachen kann und sei es einfach nur das Hirngespinst von wegen, wir machen irgendwie eine Schlacht Richtung Nachbarschaft und ärgern die Frauen, die über uns lästern und solche Sachen. Und ich denke, genau, oh, ist das schön. Also, ich habe das sehr, sehr genossen. Ich glaube, wir können jetzt mal an dem Punkt gerne mal rüberleiten zu dem nächsten Punkt, weil wir wollen ja gerne auch nochmal auf unser Märchen hier eingehen und dann mal schauen, so im Analyseteil, so was gibt es denn überhaupt für Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Also wie gesagt, das Schönes Biest-Märchen wird ja indirekt ja auch über Hades und Persephone ja auch hier so mit aufgegriffen. Was ist dir denn da so bewusst aufgefallen, wo das Gefühl hast, oh, da hat die Autorin sich doch daran so ein bisschen bedient oder was ist sehr, sehr krass anders?
Also natürlich erstmal das Setting. Wir kommen halt an und sind dann irgendwie in einem alten, ich glaube, es wird von Schloss geredet, aber es ist ja mehr so ein Anwesen aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. Und so wie das geschildert wird, auch aus Persephones Perspektive, ist das Ganze irgendwie so ein großer mittelalterlicher, dunkler Bau. Irgendwie alles sehr, sehr mittelalterlich und beängstigend und so. Mhm. Und natürlich auch, das geht auch einher mit der Beschreibung, die ich ja vorhin vorgelesen hatte, so vom dunklen Wald, in dem wilde Hunde hausen. Mhm. Und weißt du, so halt auch dieses, das ist ja so dieses Setting, das wir auch aus dem Märchen eigentlich auch genauso kennen, dass halt das Biest im dunklen Wald lebt und so weiter. Und also das ist das eine. Und dann natürlich aber klar Adam selbst auch, und der ja die ganze Zeit auch über seine Narben spricht und dass er ja so wahnsinnig vernarbt sei. Also der hatte eine Erkrankung, dann ist da an ihm rumgedoktert worden und seitdem hat er halt auf der einen Gesichtshälfte so ein ganzes Netz. Er redet von einem Spinnennetz von Narben, die sich da über sein Gesicht ziehen. Aber eigentlich kriegen wir von beiden Perspektiven das gesagt, nämlich von Persephone und auch von Harry, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also er hat zwar ein vernarbtes Gesicht, aber es ist nicht entstellend.
Ja.
Ja. Aber Adam empfindet es als enorm entstellend und er bezeichnet sich ja auch selbst mehrfach als Monster.
Mhm.
Also wirklich eine sehr, sehr harsche Kritik auch an sich selbst. So Selbstgeißelung. Und seine Mutter spricht ja auch immer von ihrem armen Jungen,
oh
also
Gott,
mal
ja.
Poor Boy.
Ja.
Und dieses ständige Mitleid, das durch die Mutter dann auch noch befeuert wird, hilft natürlich Adam auch nicht, sich besser zu fühlen. Wir kriegen ja dann später auch raus, was es mit der Mutter und ihrem Poor Boy-Kommentar auf sich hat. Das ist ja nämlich auch nochmal ganz anders gelagert, als wir eigentlich denken, weil wir ja halt einfach Adams Perspektive die ganze Zeit haben.
Ja.
Aber das sind so die zwei Punkte, die auf den ersten Blick für mich da in diese schöne Das Biest-Trope reingehen.
Mhm. Ja, also was mir jetzt noch aufgefallen ist halt, wir haben ja wieder dieses klassische, sie ist halt so die Normschöne, er halt nicht so in irgendeiner Form.
Ah, natürlich, klar, logisch. Und sie liest auch gerne, also das auch, ja.
Ja, und halt, wir haben halt auch dieses Prinzip von wegen, sie leben eine Weile auch zusammen und lernen sich dadurch auch können, wir haben dieses Slowburn-Element. Und
ja.
Auch so, was so den Wohlstand betrifft, ist es halt sehr unterschiedlich gelagert, also dass er deutlich wohlhabender ist als sie. Und dann haben wir noch den Aspekt von wegen, er lässt sie aus Liebe ja dann irgendwann wieder nach Hause, so ganz, ganz am Ende, wo er dann merkt.
Okay, es ist viel mehr drin, als ich gedacht hätte, du hast recht, oh mein Gott, ja,
alles
ja.
Alles gut, aber es sind ja auch mehr Unterschiede auch tatsächlich. Und genau, dann das, was wir auch zumindest grob angerissen hatten mit der Disney-Version, das haben wir hier mit der Szene mit den Wölfen. Das ist, wo man auch ein Gefühl hat, so, na, da hat sie sich doch ein bisschen inspirieren lassen, weil es gibt nämlich dann irgendwann eine Szene, wo es dann auch zum Missverständnis kommt zwischen Adam und Persephone und sie, er geht frustriert ausreiten, sie geht frustriert ausreiten, so, das weiß er aber nicht von ihr und es taucht so ein riesiger Nebel auf. Es gab nämlich vorher schon mal eine Foreshadowing-Szene mit einem Albtraum von ihr, wo er genau diese Szenerie geträumt hat, dass sie irgendwann im Nebel irgendwie verschütt geht und das passiert auch tatsächlich, sie wird dann von Wölfen angegriffen. Und er muss sie dann retten. Das ist sehr Disney-inspiriert, das merkt man total. Und natürlich, sie kriegen eine Happy End. Das ist natürlich auch sehr schön. Genau, also was man halt aber merkt von den Unterschieden, das sind natürlich einige. Dann, also das ist ja klar, das ist jetzt keine 1-zu-1-Adaption des Märchens, sondern das ist nur Anleihen. Aber was halt natürlich am extremsten auffällt, ist halt das Setting. Also wir haben halt nicht dieses märchenhafte Setting, sondern das ist ja relativ realistisch mit Anfang des 19. Jahrhunderts im Jane Austen-Style in Nordengland. Mhm. Sprich, wir haben auch nicht das mit dem Fluch dann auch, aber halt diese starke Vernarbung. Was so ein bisschen witzig ist, weil das sehr an meine Bachelorarbeit erinnert, die ich damals im Kostümbildstudium geschrieben habe, wo es ja auch darum ging, wir sollten uns ja dann halt mit Stoffen auseinandersetzen und ich hatte mich ja für das Märchen entschieden und da hatte ich nämlich auch den Aspekt erfasst, wie kann ich die Geschichte erzählen, ohne diesen Märchenfaktor zu haben und habe dann halt auch meinen Hauptcharakter so gestaltet, dass er halt komplett vernarbt ist. Und dann dachte ich so, ja das war natürlich für mich auch so ein Sweet Spot dann. Und genau, bei ihm ist es auch so, er ist jetzt kein Prinz, aber er ist halt ein Duke mit extrem viel Einfluss. Also es ist echt abgefahren, wie einflussreich er ist.
Und extrem viel Geld.
Ja, das auch. Und genau.
Stimmt, aber er sagt ja auch, er sitzt irgendwie im Parlament. Und aber ja, das war ja früher auch so, dass der Adel eben im Parlament automatisch saß. Und aber dass er da auch davon redet, dass er nach London muss, weil eine Parlamentssitzung ist. Und du dir so denkst so, okay, wow.
Das wird auch noch in den späteren Büchern weg. Da wird das nochmal ein bisschen aufgegriffen. Mhm. Und genau, natürlich der größte Unterschied ist ja auch so, sie heiraten ja direkt am Anfang, das ist ja schon Kapitel 3 dann auch so, aber sie haben halt nur diese Zweckehe und natürlich dieses, in den Märchen hast du ja das, dass er sich zwar auch zurückhält, aber trotzdem die ganze Zeit sagt so, hey, du kannst ja alles haben und das und schön und eigentlich dann versucht ihr was Gutes zu tun und Adam ist halt nicht so, also er gewährt ihr zwar von wegen, dass sie sich da im Haus bewegen kann, aber er ist ja schon ziemlich genervt, dass sie sich nicht auskennt, im Sinn von, dass sie die ganze Zeit mit so einer kleinen Mappe da rumläuft, im Sinn von, wo ist denn hier was, also das ist dieses Schloss ist so groß wie ein ganzes
Dorf. Aber dass
er
ihr auch die Karte zum Beispiel wegnimmt, ist auch so eine Situation, wo ich so sage, oh, was bist du für ein Idiot, weißt du, so, ja.
Ich dachte auch so, das ist, ich meine, er war in dem Moment so ein bisschen besorgt um seinen Ruf dann auch, wo ich mir denke, so, ja, aber Gott sei Dank, du lässt doch eh niemanden hier rein, also von daher stelle ich mich so an, so, weil er sagt ja auch explizit so, er will ja keine Besucher hier drin haben. Aber das wird ja auch nach und nach dann aufgeweicht und auch sehr unterschiedlich ist halt das Verhältnis zu ihrer eigenen Familie. Im Märchen ist es ja so, sie hat ja ein sehr inniges Verhältnis zum Vater und die Geschwister, also vor allem die Schwestern, sind ja sehr neidisch auf sie, weil sie ja die Jüngste ist und Hübscheste und alle finden sie toll und die Brüder himmeln sie total an. Hier ist ja die Dynamik ja komplett anders. Also wir haben ja dann diese insgesamt 6 Kinder, wovon die beiden Brüder sind ja in der Navy. Die sind ja da zu dem Zeitpunkt 13 und 14, also auch noch relativ jung.
Ja.
Und sie kümmert sich ja um die ganzen Schwestern ja auch so und gerade so die Jüngste, die ist ja quasi gekommen, da war Persephone 12 und da ist leider auch die Mutter dann gestorben. Das heißt, Persephone hat ja quasi dann ihre kleinste Schwester dann wie eine Mutter aufgezogen. Und Artemis, also eben besagte Schwester, die sagt ja auch, als sie sich dann verabschieden nach der Hochzeit von mir, so, du bist die beste Mama, die ich je hatte.
Ja.
Schmerz. Und natürlich das mit dem Vater finde ich ja auch so krass, dass er halt, er wird ja so als Gelehrter irgendwie dann bezeichnet, der so eine Affinität für griechische Mythologie hat, weshalb alle Kinder griechische Namen auch irgendwie haben. Aber er neigt dazu, gerne mal geistig komplett abzudriften. Und das kann manchmal Tage dauern. Und Persephone ist irgendwie gefühlt die Einzige, die so halbwegs irgendwie da bei ihm durchdringt. Das ist auch so ein Thema im dritten Buch, damit der Schwester Daphne, die ja da so ein bisschen Daddy-Issues hat, weil man das Gefühl hat, so er hat sie bewusst mal so weggedrängt. Und das ist ganz herzzerreißend. Das wird noch aufgeklärt im Buch dann so, warum das so ist. Und denkst du auch so, oh Gott, wenn du auch noch so einen Vater hast, der eigentlich nicht so richtig kompetent ist.
Ja, aber es fühlt sich auch so ein bisschen so an, wenn Persephone nicht da wäre, dann würde ihr Vater auch, also der ist auch so ein bisschen, er fühlt sich so ein bisschen hilflos im Alltag an. Also dann würde kein Feuer brennen, dann wäre kein Essen auf dem Tisch. Also so diese ganz normalen alltäglichen Dinge, die wichtig sind fürs Leben. Damit beschäftigt er sich gar nicht, sondern er beschäftigt sich mit griechischer Mythologie und irgendwie, also er lebt da in seinem vergeistigten Elfenbeinturm so ein bisschen. Den Eindruck habe ich jetzt aus dem ersten Band. Du hast ja da schon mehr Erfahrung, weil du ja die anderen Bücher gelesen hast, aber das war so mein Eindruck, dass er so ein bisschen lebensunfähig ist. Und da jemand braucht, der das und der da jemand braucht, der ihm das dann da quasi übernimmt. Und ich frage mich nämlich jetzt auch, wo Persephone weg ist, wer das übernimmt. Ob das dann Daphne ist oder wer auch immer, keine Ahnung.
Das müsste ja dann Athena sein.
Also irgendwer muss dann diese Rolle auf jeden Fall übernehmen, weil der schon so ein bisschen hilflos ist. Und ich finde, das merkt man auch zum Beispiel, wir haben eigentlich eine sehr positive Beziehung, die uns gezeigt wird, aber zum Beispiel gibt es ja auch einen Punkt im Roman, wo Persephone sagt, also als sie mit so ihre inneren Gedanken, als wir die hören, wo sie sagt, dass sie sich wundert, dass ihr Vater sich noch nicht gemeldet hat.
Oh ja, aber
also sie wartet
aber irgendwie wundert sie es auch nicht, weil sie es schon erwartet hatte. Ja.
Genau, also sie ist so ein bisschen hin und her gerissen, aber dass ihr Vater ihr noch nicht geschrieben hat. Und dann dachte ich auch so, okay, und dann ist der nächste Gedanke aber gleich, na, vielleicht irgendwie simpelt er wieder, also ist er da wieder irgendwo in welchen geistigen Dingen irgendwie beschäftigt oder so. Aber das fand ich auch krass, weil ja offensichtlich dann der Vater über seine, seine geistigen Ergüsse da einfach schlichtweg seine Familie vergisst.
Ja, also es wird ja auch in den späteren Büchern erklärt, das ist einfach durch den Tod seiner Frau so krass geworden. Dass das wirklich sehr tiefe Wunden in ihm hinterlassen hat. Und das hat ihn halt nachträglich dann verstört, in Anführungszeichen. Und dadurch ist halt so dieses Ungleichgewicht ja auch entstanden. So. Und das wird ja auch dann in den folgenden Büchern nicht besser. Weil man denkt sich auch so, gut, dann werden auch die ganzen Geschwister dann zu Adam dann geholt. Also zumindest, genau, die Schwestern selber. Aber der Vater halt nicht. Aber es wird dann auch erklärt, der Vater wollte das auch gar nicht. Der wollte lieber für sich dann sein und ja, also es geht dann auch dann in den Büchern zunehmend damit ihm auch zu Ende und er braucht auch dann Pflege und solche Späße. Also es ist wirklich sehr, sehr herzzerreißend dann so und dann kommen nochmal so ein paar Sachen dann auch so von wegen, warum ist das Verhältnis zu gewissen Geschwistern so und dann geht es teilweise so weit, es geht dann schon Richtung Demenz, im Sinn von, dass er dann seine Kinder teilweise gar nicht mal wieder erkennt und es ist, ja, das ist schon.
Ich habe eine Frage, ich weiß, das ist ein Spoiler und du kannst es eventuell auch rausschneiden, aber kurz Spoiler, kriegen Adam und Persephone Kinder, ja, oder?
Ja, aber erst, also in Buch 3 ist es so, dass dann das erste Mal überhaupt das Thema ist, sie ist schwanger, nach 7 Jahren.
Okay, okay, gut. Ja, das wäre nämlich meine Frage, wie dann vielleicht auch, weil ob die dann auch als Eltern mal vielleicht gezeigt werden oder so. Okay.
Das kommt später anscheinend noch. Also ich weiß nicht mehr, ob das jetzt in Buch 4 schon auftaucht, aber zumindest in Buch 3, da wird es nämlich immer wieder angedeutet von wegen, dass es Persephone nicht gut geht so und dann irgendwann kommt dann raus, hey, wir werden übrigens Eltern. Und dann kommt auch noch raus, dass sie tatsächlich über 7 Jahre das schon irgendwie
probieren
und so. Und die haben schon fast die Hoffnung aufgegeben. Und dann irgendwann kommt dann raus so, yay, es funktioniert doch. Und das wird quasi aus der Sicht der Schwester halt erzählt. Dann so, die ja dann die beiden ja immer so bewundert hat, wie die so herzlich miteinander sind. Und es ist einfach so, oh, und es ist so süß. Und wenn
okay,
ich das
schön,
richtig,
danke.
Genau, und wenn ich es richtig verstanden habe, in diesem Spin-off-Buch, also dieses Weihnachtsbuch, was ja aus der Sicht von Adams Mutter erzählt wird,
ja,
da wird dann erzählt, dass dann die 2 Kinder schon da sind. Und zwar kriegen sie nichts, sie kriegen Söhne.
Okay, sehr schön. Ja. Gut.
Also so viel weiß ich dann schon. Ich bin schon mal selber ein bisschen gespoilert. Damit müsst ihr jetzt recht kommen. Es tut mir leid. Die Bücher sind schon ein paar Jahre alt, also von daher.
Ja.
Außer am Anfang gesagt, wir spoilern. Also von daher in irgendeiner Form dann. Und also genau, und zu den Unterschieden ja noch. Wir haben ja dann diesen sehr, sehr krassen Unfall, wo sie sich ja dann halt verletzt und Adam sie umsorgt. Das haben wir ja auch im Originalmärchen gar nicht. Und bei dem Märchen ist es ja so, dass sie ja dann irgendwann die Einsicht kommt von wegen so, verdammt, sie liebt das Biest und kehrt zu ihm ja zurück. Und in dieser Geschichte haben wir ja quasi dann dieses Hades-Element von wegen so, er kommt explizit zu ihr und möchte sie nach Hause holen. Und das ist auch so eine schöne Szene. Vor allem, weil es ja direkt davor
und da finde ich aber
Aussprache
auch so schön.
Geht.
Ja, genau. Und an der Stelle fand ich so schön, dass seine Mutter mit Adam gesprochen hat und dann ja auch sich wirklich als Beispiel nimmt und sagt, ich hätte mir gewünscht, dass dein Vater mich aus der Stadt geholt hätte, dass er zu mir gekommen wäre und mache nicht den gleichen Fehler. Und dann noch sich verabschiedet mit dir auch gute Reise. Und er dann da so steht und sagt, welche Reise? Ich habe gar nicht vor, irgendwo hin zu reisen.
Ja,
und er so, okay, vielleicht hat sie mir gerade durch die Blume gesagt, ich soll dann zu meiner Frau reisen, weißt du, so, und sie abholen. Und das macht er ja dann auch.
Ja, aber Harry hackt ja dann auch nochmal nach, sobald dann nochmal aufgeklärt wird. Weil Adam zum Beispiel diese Hades-Geschichte, die ja dann vorher von seinem Schwager Linus, also dem kleinen Bruder, der noch überlebt hat von der Navy, der jetzt zu Besuch kommt, der klärt ihn ja auch nochmal auf mit dieser Hades-Geschichte. Und wo Harry dann auch sagt so, nee, das war nicht so, dass Persephone zu Hades zurückkommt, sondern Hades hat sie abgeholt. Zwinker, zwonker. Und dann Adam dann kam wird, oh, okay, so, weil er ist ja eigentlich ja wirklich super unsozial, in Anführungszeichen. Also er hasst es ja wie die Pest, von seinem Anwesen wegzugehen, das ist unbedingt notwendig. Und da sieht er jetzt tatsächlich die Notwendigkeit, okay, ich muss vielleicht doch wirklich mal da hinkommen. Und diese Schlussszene ist ja auch so herzallerliebst. Er dann auch wirklich so mit Worten rumdruckst, von wegen so, bin ich zu spät und wie kann ich Zeit und so. Und sie dann einfach nur sagt, du bist hier und das reicht dir schon. Sie sagt auch explizit in ihren Gedanken von wegen, sie braucht ja gar nicht so diese blumige Rede. Sie weiß, dass er nicht der Typ dafür ist, aber einfach die Tatsache, dass er da ist und einfach zeigt, okay, sie ist ihm nicht egal. Das ist einfach so.
So schön. Das ist im Grunde die Originalszene aus den klassischen Rom-Com-Szenen, wo die Leute immer zum Flughafen rennen und versuchen, die Leute noch aufzuhalten, die gerade auf dem Weg weg sind. Was ich aber noch hier interessant finde, ist natürlich, und da haben wir wieder dieses, sie stehen sich selbst im Weg, das wäre gar nicht zu dieser Situation überhaupt gekommen, wenn Adam sie nicht sowieso weggeschickt hätte.
Ja.
Und das ist ja auch das Ding, er denkt ja, er tut ihr, das ist wieder diese Missverständnisse. Hm. Er denkt, er tut Persephone was Gutes, weil sie ihre Familie vermisst, sie wegzuschicken, im Sinne von, ich schicke sie zu ihrer Familie, weil sie vermisst sie so sehr, dass sie es hier mit mir nicht aushält und zu ihrer Familie möchte. Und Persephone hört nur, er schickt mich weg.
Ja.
Er will also nicht, dass ich bei ihm bin.
Vor allem, weil er auch noch so distanziert war bei der Verabschiedung, so von wegen so, ja,
richtig,
gute Reise.
Und er ist aber so distanziert, weil er versucht, seine Gefühle also nicht ihr als Bürde mitzugeben. Er will ja nicht, dass sie dann noch denkt, er vermisst sie oder so, weißt du?
Ja.
Das heißt, das sind so, die wollen immer beide das Beste füreinander, aber machen es halt irgendwie immer falsch.
Ja.
Und hätte er das nicht so gemacht, wäre gar nicht die Situation gewesen, dass sie auf ihn gewartet hätte, ja? So sitzt sie jetzt bei ihren Eltern und freut sich zwar, bei ihrer Familie und freut sich zwar, dass sie wieder bei ihrer Familie ist, gleichzeitig aber denkt sie, dass ihr Mann sie nicht leiden kann und weggeschickt hat.
Ja.
Während ihr Mann Mann dann gleichzeitig zu Hause sitzt und sie so vermisst und denkt, oh mein Gott, ich verliere gerade meine Frau. Ja. Und da denke ich mir so, Leute, ihr habt es euch selbst auch wirklich sehr, sehr schwer gemacht.
Ja, definitiv. Aber man muss auch dazu sagen, bei ihm so, das ist natürlich, also das entschuldigt natürlich nicht sein Verhalten sozusagen, aber es erklärt es zumindest ganz gut, wo dann klar wird, der Vater ist ja dann schon gestorben, als Adam 7 war. Also wirklich noch ein sehr, sehr jungen Alter.
Ja.
Und seine Eltern sind ja auch in der Zweckehe gewesen. Und es war dann klar, von der Persönlichkeit her, so der Vater war auch eher so ein Eigenbrötler, der lieber nur auf dem Anwesen sein wollte. Und die Mutter ist eher wirklich so socializing-mäßig. Also sie liebt es, in der Stadt zu sein. Sie kommt auch eigentlich ursprünglich her. Und für sie war das natürlich ein absolutes Grauen, dann halt so auf diesem Schloss da zu wohnen. Und er hatte dann irgendwie die Idee so, ich merke schon, irgendwie so, läuft das nicht so richtig rund. Sie hat sich auch immer ganz viel in den Garten zurückgezogen, war dann relativ einsam. Ich versuche mal so Bälle zu veranstalten und solche Sachen. Also hat wirklich vehement versucht, sie an das Anwesen zu halten. So, aber es hat sie natürlich nicht dran gehalten. Und sie hat sich versucht, immer mehr so rauszuziehen. Und dann die Sache mit Adam, der ist ja dann halt mit so einem Fleischwulst am Ohr dann gebrochen. Und man hat ja versucht, irgendwie zu korrigieren. Aber das hat es eher verschlimmbessert, weshalb er auch so lange Haare hat, die dann halt die Ohren auch abdecken. Und sie hat natürlich auch noch zusätzlich das Problem, sie ist ein absolutes Nervenwrack, wenn es um so Krankengeschichten geht. Also das ja. wird auch erklärt, so selbst in jungen Jahren bei ihren Geschwistern so, dann wenn irgendjemand auch irgendwie krank war und sonst was, das war für sie immer sofort so absolut.
Übrigens auch entgegen jeglichem weiblichen Klischee. Das heißt ja, also women are good for nursing und so, weißt du, also Frauen sind gut, um sich zu kümmern und so. Nee, also diese Frau nicht.
Nee, sie definitiv nicht. Aber ich kann es bis zu einem gewissen Grad verstehen, weil ich hatte mal eine Situation gehabt mit meiner Tochter, die musste planmäßig mal operiert werden, so, also es war nichts Weltbewegendes, aber ich war dann auch so ein Nervenwrack, so, es ging, ich war kurz vor einer Panikattacke, es ging gar nichts mehr, als das Thema durch war, so, dann war okay, dann so, dann war mein Mann dann eher so der Nöbel, so im Sinn von, warum wacht sie nicht aus der Narkose auf, warum wacht sie nicht auf, und ich war dann auf einmal wieder völlig entspannt, so von mir, so, jetzt ist alles gut, Kind ist bei mir, so, einfach so dieses Kind loslassen in so eine Situation mit fremden Menschen, und es ist einfach, also ich verstehe das schon, und aber es wurde auch gesagt von mir so, ja, sobald du Mutter wirst, dann wird sich das schon legen. Nein, hat sich nicht. Und entsprechend war es ja auch immer so, das hat er auch nicht verstehen können als Kind, warum sie immer, wenn er sie eigentlich gebraucht hätte, nicht da war. Und dann sie hat sich dann halt immer mehr zurückgezogen und zurückgezogen, ist irgendwann gar nicht mehr zurückgekommen. Und der Vater war, obwohl es ja eine Zweckehe war, hat er sie dann doch schon irgendwie vermisst, auch wenn er es nicht zugegeben hat. Und hat natürlich seinem eigenen Sohn dann immer eingetrichtert, so von wegen so, ja, Dukes sind niemals von anderen Leuten abhängig, also wir zeigen keine Gefühle, das ist Schwäche zeigen, also ich meine gut, das ist so ein Standardding, was Vätern ihren Söhnen mitgeben, weil sie es auch nicht anders gelernt haben. Und gleichzeitig war aber immer so dieser kleine Adam so, der die ganze Zeit das Gefühl hat von wegen so, Mama, verlass mich nicht. Und entsprechend hast du halt so diese Ambivalenz von wegen, du willst dich nicht abhängig machen, aber gleichzeitig also oder so, also dieses Prinzip von wegen so, komm nicht zu nah, aber bitte geh nicht weg. Und das
genau, aber eben dieses Trauma des Verlassenwerdens, und er versteht ja auch nicht, also er merkt, das ist die gleiche Situation wie jetzt auch am Ende.
Ja.
Er sieht nur, er wird verlassen, dass das eine Begründung darin hat, dass die Mutter nicht erträgt, ihren Sohn leiden zu sehen, und weil sie ihn liebt, das sieht er nicht. Er sieht nur, er wird verlassen, das heißt, sie liebt ihn nicht und sie liebt auch den Vater nicht.
Mhm.
Also das ist dieses Verlassenwerden, das er nur so sieht.
Ja.
Und das ist ja auch das, was ihm so schwerfällt. Also das ist dieses Lebenstrauma, das er mit sich trägt und das er dann auch überträgt auf Persephone. Und das aber auch das Problem ist, immer wenn die Mutter dann sagt, my poor boy, also mein armes Kind, weil sie immer noch so dieses arme Kind im Gedanken hat, das eben gepflegt werden muss und so krank war.
Ja.
Und die Mutter wirft sich halt vor, dass sie nichts tun konnte, und er wirft sich vor, dass er zu hässlich, zu schlecht, zu fürchterlich ist, um geliebt zu werden, und dass sie ihn verlassen hat.
Ja.
Und das sind so internalisierte Traumata oder Gefühle, und die dann loszuwerden, das ist halt auch super schwer.
Ja.
Und ich finde es auch total spannend, dass durch diese ganze Situation mit Persephone und so weiter, die Mutter offensichtlich und der Sohn überhaupt das erste Mal darüber sprechen.
Mhm.
Also ich meine, die haben da noch nie drüber gesprochen. Das ist ja ein Missverständnis, das vielleicht schon viel früher hätte aufgeklärt werden können.
Oh, ja.
Stattdessen haben die halt so eine super zerrüttete Beziehung, und das ist umso schlimmer, weil man merkt, dass die beide eigentlich einander lieben, aber trotzdem nicht zusammenkommen können.
Ja.
Und da bin ich auch gespannt dann. Dann gucke ich auch auf diese Weihnachtsstory, weil da sagt es nämlich im Klappentext, dass die Mutter versucht, die schwierige Beziehung mit ihrem Sohn auch ein bisschen zu kitten.
Mhm.
Und da bin ich gespannt. Also ja.
Ja, also wie gesagt, dann halt in den weiteren Büchern kriegt man ja davon nicht so viel mit, weil das natürlich ja dann aus Sicht der anderen Geschwister gezeigt wird, die natürlich mit der Schwiegermutter nicht so viel zu tun haben. Aber ich fand das natürlich auch sehr wholesome, so dass die dann tatsächlich so diese finale Aussprache haben. Ich meine, Adam ist zu dem Zeitpunkt des Buches 27, also das hat er offenbar über 20 Jahre mit sich rumgeschleppt. Und ja, ohne das richtig aufzuklären. Und natürlich diese ganzen Verhaltensmuster übertragen sich natürlich auf seine jetzige Ehe. Und von da ist es ja auch so ein starker Moment, wo er dann irgendwann realisiert, verdammt, meine eigene Ehefrau ist einsam. Und dass er selber sich überwindet und sagt, okay, mir ist klar, bei meiner Mutter hat es nicht funktioniert, als mein Vater es versucht hat. Ich veranstalte für meine Ehefrau einen Ball. Und das kostet ihn so krasse Überwindung, weil das eigentlich überhaupt nicht so sein Ding ist. Es ist auch so ein Running Gag in einem späteren Buch, wo es dann irgendwie darum geht, da gibt es eine riesen Party und Persephone hat gemeint, wir müssen da unbedingt hin. Und dann Adam sagt aber also sowohl zu Harry als auch zu seinem Schwager Linus von wegen so, ihr beide müsst mitkommen. So, weil ich will das nicht alleine durchziehen. Und dann wird noch gefragt so, ja, was hat denn Persephone dann ins Hinterhand gehabt? So, und dann meinte er so, naja, Persephone hat angedroht, wenn wir nicht zur Party gehen, kommt die Party zu uns. Also im Sinne von...
ja, sehr schön.
Und wurde auch so klar, kann es sein, dass du Angst vor deiner Frau hast? Das ist schon... Also man merkt dann tatsächlich, wie diese Beziehung sich dann so weiterentwickelt. Und das ist so großartig und ich liebe es total. Und das hat mich dann so mehr dahin gedrängt, dann auch die anderen Bücher auch zu lesen, weil man einfach so diese Snippets dann auch noch mitkriegt, auch wenn sie eigentlich nur noch Nebencharaktere sind. Aber es ist trotzdem großartig. Und von daher finde ich es auch einen guten Kniff, dass man sagt dann so, weil auch gerade Adam so ein Fanliebling geworden ist in der Bubble von der Autorin, habe ich so rausgelesen, dass sie dann gesagt, okay, ich löse das Problem, indem ich die beiden in den nächsten Roman auch auftreten lasse, indem ich einfach sage, die Geschwister kommen einfach alle zu ihm und ziehen da mit ein, weil damit ja sind ja zwei Fliegen in einer Klappe geschlagen. So, Persephone muss nicht mehr rausgehen, aber sie hat ihre Familie bei sich, also zumindest ihre Schwestern. Und das ist ja auch schön. Und das
ist aber auch tatsächlich so, Persephone hat ja eben auch so ein bisschen diese Mutterrolle inne, auch für die Geschwister, die sie eigentlich gar nicht aufgezogen hat, in dem Sinne. Ja. Aber bei Adam merkt man auch jetzt hier schon in diesem Band, dass das auch schon so anfängt, weil als dann nämlich der kleine Bruder zu Besuch kommt, also Linus. Da hat man auch so das Gefühl, er nimmt so ein bisschen so, also er unterhält sich ja mit Linus und sie haben ja wirklich auch so gute Gespräche und ich finde auch so süß, wie Adam dann sagte, der ist gar nicht so kindlich und dumm dreist, wie ich das erwartet hatte, weil er natürlich Persephones Perspektive hat, die ihn als kleinen Jungen sieht, während der Linus, der zurückkommt, natürlich jetzt schon irgendwie ein Jahr lang in der Navy war und obwohl er noch so jung ist, ja trotzdem einfach schon sehr viel erwachsener ist und Adam dann auch meinte, Mensch, das ist doch eigentlich ein ganz vernünftiger Kerl und so und wie die sich dann so unterhalten, also es hat schon was Väterliches, zumindest Mentor-Mentee-haftes und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach dem, was du jetzt auch erzählst, dass die anderen Geschwister dann auch irgendwie so ein bisschen so, also dann wird er entweder zum großen Bruder / Vater so ein bisschen auch, also das finde ich irgendwie cool, dass er sich dann auch irgendwie, dass er dann auch so investiert ist in die Geschichte, weißt du, so, also die müssen gute Männer abkriegen und genau.
Genau, also bei Daphne ist es richtig niedlich, weil die ja eben die Schüchterne ist oder halt so the plain girl in Anführungszeichen. Also
ja, auch vielleicht erkennt er sich auch ein bisschen in ihr wieder.
Genau, also die, das wird dann auch im zweiten Buch dann beschrieben, so, die haben dann immer so ihre gemeinsamen Nachmittage, so, die dann Adam auch absolut heilig sind, so, und es dann wirklich dann Stress gibt, so, wenn diese irgendwie abgesagt werden müssen. Und entsprechend dann im dritten Buch, wo Daphne halt im Vordergrund steht und die ja weiß, okay, sie kann mit ihren anderen Geschwistern eigentlich nicht konkurrieren und sie sieht sich schon so als Spinster und was nicht was alles. Und wo dann ihr dann offen dann irgendwann mal Avancen gemacht werden, die sie nicht so richtig glauben kann. Und wo dann Adam auch irgendwann sagt, so von wegen so, ich sehe, dass du erwachsen wird. Ich mag das nicht.
Ja, da denke ich mir auch, schade, dass es 7 Jahre gedauert hat, bis die beiden Eltern wurden, aber eigentlich waren sie vorher schon Eltern.
Ja, ja, irgendwie schon so. Und es ist einfach so. Also ich kann dir auf jeden Fall raten, so liest die anderen Bücher auch noch. Es ist wirklich herzhaft.
Sehr schön,
es ist wirklich, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, es ist einfach. So
ja,
schön.
Und ich finde auch interessant, also ich vermute mal dann auch später, dass wahrscheinlich dann auch, also während hier ja in dem Buch wirklich es ganz, ganz oft, wenn es um Adam inneren Monolog geht, es zurückfällt auf diese Narben und dieses Trauma des Hässlichen und des Monsters, spielt das hoffentlich in späteren Büchern dann keine Rolle mehr, weil dann hat er ja quasi die Bestätigung durch seine Frau, dass er geliebt wird, egal wie er aussieht.
Ja, ja, aber der hat ja trotzdem den Ruf weg, von wegen so, okay, mit dem legt man sich nicht an und solche Sachen dann so, aber ja, er bleibt auf jeden Fall ein spannender Charakter. Auch weiter.
Okay.
Und, genau, halt so ein Aspekt, den ich ja auch noch wichtig finde, also bei dem Podcast ja auch, ist ja die Frage eben so, also Adam ist ja stellvertretend ja unser Beast-Charakter so, aber so, warum wird er überhaupt so wahrgenommen? Das ist ja eigentlich auch spannend. Also einerseits ja, weil er sich selber ja auch so als Beast wahrnimmt, also er sagt das teilweise auch wörtlich, oder er sieht sich selber als Ogre, der seine Frau einsperrt und solche Späße, aber gleichzeitig auch, weil sich auch wirklich so ein Ruf aufgebaut hat, also selbst als 7-Jähriger, er kommt ja dann irgendwann nach dem Tod seines Vaters ja dann in ein Internat. So wie habe ich das missverstanden. Und da hat man schon gemerkt, so okay, also er merkte dann schon so, er wird anders wahrgenommen, als das bei ihm zu Hause dann war. Also dass dann eher auf ihn gestarrt wurde, also im Sinne von, er ist anders als die anderen. Und dann gibt's ja halt diese Situation mit Harry dann so, wo er ihn dann gegen Bullies dann irgendwie verteidigt. Und er als 7-8-Jähriger hat dann sich auch nicht davor gescheut, hat Leuten mal die Nasen zu brechen, wo auch so denkst du, hui.
Ja.
Also,
wow.
Ja, und das ist auch so geil, so, weil auch über die ganze Strecke hinweg, also auch im Buch so, er macht ja wirklich keinen Hehl daraus, jemanden zu verletzen, zu foltern, zu töten und was eh nicht, was alles.
Ja, aber er sagt das immer nur die ganze Zeit, aber konkret machen tut das ja nicht wirklich.
Nein. Also,
Jein.
Ja. Gegen Ende gibt's ja schon eine Situation, hat ja schon erzählt, es gibt ja dann diese Situation, wo Persephone einmal von Wölfen angegriffen wird und stellt sich dann raus, okay, es war mehr oder weniger ein Attentat, weil, dann, wir hatten ja dann die Situation gehabt zuvor mit Harry, wo er ja krank war und versucht hat, in so eine Kneipe reinzukommen und der Kneipeninhaber hat ihn nicht reingelassen. Und Adam hat das natürlich spitz gekriegt und hat dann gesagt, so hier, solche korrupten Leute wie du, der quasi ja Eintritt von Harry haben wollte, damit er ihn überhaupt reinlässt, solche korrupten Leute will ich nicht haben so und hat dafür das veranlasst, dass die Kneipe geschlossen wird. Und dieser Mr. Smith hat es dann irgendwie geschafft, dann so auf das Anwesen von Adam sich dann reinzuschmuggeln, als irgendwie so Stallbursch oder sowas. Und hat das dann halt veranlasst, dass dann Persephone auf ihrem Pferd von Wölfen angegriffen wird. Weil
ja, und jetzt bitte einmal noch sagen, wie, weil das war auch sehr so, what? Ich fand das so lustig, dass die versucht haben, diesen, ich sag mal, märchenhaften Trope quasi einfach mit Realität zu untermalen, indem sie das ganze Lederzeug, also Sattel und so weiter, mit Baconfett eingerieben haben.
Ja, genau, also dass so dieser Fleischgeruch da ist dann. Genau.
Ja, ich dachte so, okay.
Ja, also fand ich auch drastisch, aber gut, hat natürlich eine dramatische. Und ich, zumindest so aus Screenshots, wie ich gesehen habe, wird es diese Szene auch definitiv im Film geben. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, wie sie das darstellen wollen. Und naja, es kommt dann irgendwann tatsächlich raus und das auch Persephone meint von mir, so, irgendwie war das komisch und
Aber es ist natürlich auch dieser Trope, der Damsel in Distress. Ja. Also da bin ich immer so ein bisschen so, oh, okay, wenn es sein muss.
Ja, aber es hat auf jeden Fall mal gezeigt, okay, er würde alles stehen und liegen lassen, um ihr zu helfen.
Ja.
Also selbst wenn er vorher sauer auf sie war, so aus unerfindlichen Gründen. Und genau, er findet dann halt diesen Mr. Smith dann auch so und stellt ihn dann zur Rede. Und dann heißt es dann irgendwie, ja, er soll dann irgendwie ja gefoltert werden. Also es gibt dann halt wie so eine Art Riesenkäfig, wo man so drin aufgehangen wird und so. Und da war er irgendwie dann 2 Stunden lang. Und dann müsste das müssen wir irgendwie nochmal zu so, ja, ey, das geht doch nicht so. Ich verlange eine Gerichtsverhandlung oder so. Es gibt Gesetze. Und Adam einfach nur sagt so, ich bin der Duke von Kilda. Ich bin das Gesetz. Also das zieht er halt die ganze Zeit so durch, also dass er auch wirklich dann Leute auch einfach mal wegsperren kann, so wenn ihm danach beliebig ist.
Aber da muss man ja auch sagen, der wird vom Gesetz aber eigentlich auch gebackupt. Also das ist ja schon so, dass er tatsächlich der Herr über sein Reich da ist, weil eben diese ganze Kommune quasi ihm gehört und der hat ja auch Tenants und so weiter. Und also das ist schon irgendwie so.
Ja. Definitiv. Und also von daher verstehe ich auch das selbst dann so in London, also auch in der hohen Gesellschaft, dass dann sich das auch rumgesprochen hat von mir, so oben mit dem Duke of Kilda legt man sich nicht an und so. Und gleichzeitig versucht man aber auch irgendwie dann so Beziehungen mit ihm aufzubauen, von wegen so, naja, sein Name ist ja einflussreich und so, aber gleichzeitig finde ich ihn komisch. Und ja, er ist natürlich dann auch jetzt nicht so der soziale Typ, der das einfach mit sich machen lässt, sondern der sucht sich das schon sehr genau aus, wer in seinen Dunstkreis reinkommen darf. Also ne, also das macht ihn als Beast-Charakter schon durchaus auch glaubhaft. Und gerade in diesem Setting passt es auch.
Ja, wobei manchmal sind da aber auch so Situationen, also zum Beispiel kann er ja den kommenden Erben, der dann nach ihm käme, den Cousin, kann er ja auf den Tod nicht ausstehen. Er findet, das ist ein eitler Trops und so und der bisschen doof und bisschen asozial und was nicht alles. Und dann kommt er zu Besuch und ist völlig normal.
Ja.
Und da sieht man, dass diese Perspektive von Adam halt manchmal auch einfach nicht stimmt. Ja. Und dass da eine Abneigung da ist aus vielleicht diversen anderen Gründen, aber diese Begründung, die er hat, halt einfach so nicht stimmt. Ja. Und das ist dann auch immer sehr spannend, weil ich mir dachte auch so, das ist ja auch Persephones Perspektive, was ist mit ihm verkehrt? Weißt du, so, ich verstehe es nicht. Ja.
Ja, seine Cousin war ja eigentlich auch ganz nett gewesen. So.
Ja, eben. Ich fand auch, der war eigentlich völlig in Ordnung. Und ich glaube, dieses Awkward, das war so, was ja auch dann der Cousin erklärt hat, war einfach die Tatsache, ich meine, der hat ja Adam seitdem, der, ich weiß nicht, 7 war oder was, nicht mehr gesehen, weil eben natürlich dann auch, also ich weiß gerade nicht mehr, war es die Mutter oder der Vater? Ich glaube, es war der Vater oder die Familie des Vaters eigentlich ursprünglich. Ja klar, ist ja die männliche Linie, genau, über die das läuft. Und dass der ja so früh verstorben ist und dass der Cousin deswegen mit der Familie, also mit dem Familienzweig gar nicht mal so viel Kontakt gehabt hat. Und das verstehe ich ja auch, das kennt man ja auch aus der heutigen Zeit. Und dass es deswegen alles so ein bisschen awkward ist und schwierig und so. Und dass er sich deshalb auch nicht gemeldet hat und so weiter. Und total verständlich, total normal. Und Adam nur so, das ist voll das Arsch und der Idiot. Und ich so, okay, also keine Ahnung. Aber da sieht man auch manchmal, dass die Perspektive von Adam eben eine unzuverlässige ist.
Ja, der ist einfach sehr harsch und so, sowohl bei sich selber als auch bei seinen Mitmenschen. Also er wirft ja seinem Cousin ja auch vor, dass er halt kein Rückgrat hat, so richtig.
Ja,
so.
Ja.
Und das ist ja für ihn ja immer so ein Thema und das kriegt der Persephone ja auch spitz und denkt sich dann so, oh Gott, so, weil sie ja auch eben Angst hat vor den Wölfen, dass er dann halt denkt, so, sie ist auch ein Feigling und dass es für ihn total doof wäre. Und es gibt dann so seinen inneren Monolog, wo er sagt so, nein, am liebsten würde er sie in den Arm nehmen und sagt, dass das gar nicht stimmt und so, aber irgendwie kriegt er es nicht hin und das ist einfach so. Und ja, und dann auch so gegen Ende dann auch so, wo er dann zunehmend merkt, dann so auf der einen Seite macht ihn das wahnsinnig, weil dann immer diese Gefühlsausbrüche aus ihm rauskommen, aber gleichzeitig will er das nicht zulassen, weil das ja so intrinsisch dann so veranlagt ist oder im Sinne von, ich darf das nicht zeigen, das ist unmännlich und keine Ahnung was, wo auch denkst du, ja gut, ist auch irgendwie Teil der Zeit dann irgendwie so, wie die Leute so erzogen wurden. Aber gleichzeitig denke ich mir so, boah, redet doch bitte miteinander. Das wäre doch so viel einfacher. Ihr seid doch schon verheiratet, das wäre doch viel einfacher.
Aber sehe das Problem nicht.
Ja, und wo man auch wirklich so merkt, so gegen Ende so von mir, so, er will sie wirklich nicht gehen lassen. Er hat echt Angst davor, dass sie weggeht. So und er dann auch so im Schlaf dann irgendwie sagt so von mir, so, es tut mir leid, aber ich kann dich nicht gehen lassen. Und ich so, aber das Schöne ist ja dann halt eben, dass er sich ja dann tatsächlich dann doch überwindet und so und dann sagt, okay, also er gibt ja mehr oder minder so ein bisschen zu, dass er da ziemlich awkward ist, was das betrifft, so seine Gefühle dann irgendwie zu offenbaren und gerade so bei dem Schlussgespräch, wo er merkt so, ja, was kann ich tun und das ist einfach so, also.
Ja, aber das ist halt auch, wie gesagt, das sind große Schritte, die er da im Buch echt macht. Also, dass er über seinen eigenen Schatten springt, dass er dann auch zu ihr hinfährt und so weiter. Also, alle diese Dinge. Und wie gesagt, das gefällt mir halt auch so gut, dass du da diese Entwicklung entsprechend sehen kannst.
Ja, also das ist halt auch das Spannende, weil wir im Grunde genommen ja auch mal diesmal tatsächlich eine Geschichte haben, wo wir von beiden Seiten so ein Story-Arc dann auch irgendwie sehen. Also, ich habe das Gefühl, bei ihm vielleicht sogar noch einen Ticken stärker dann so, weil bei ihr ist es mehr so die Situation von wegen so, ich versuche meinen Ehemann zu verstehen so und er dann so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr so an sich arbeiten muss, so im Sinn von, okay, weil, wie schon sagst, sie ist ein bisschen mehr Mary Sue-Charakter im Sinn von, sie hat ja eigentlich per se nichts Falsches gemacht, außer, dass sie halt ihren Mann nicht versteht, aber woher soll sie das auch? Also, sie hat keine Brüder, wo sie mal fragen konnte, so richtig vor Ort und so, ihr Vater ist auch nicht so richtig eine Hilfe, also, von daher.
Deswegen ist es gut, dass wir Harry haben.
Ja, Harry ist the best, den lieben wir sehr. Und von daher ist es auch schön, dass wir ihn im zweiten Buch ja auch nochmal mehr im Fokus haben. Also da habe ich auch sehr viel gelacht, das ist einfach großartig dann. Ja, und ich finde auch dann so, gerade weil wir diese beiden POVs auch haben, finde ich ja auch dann, was auch diesen Aspekt betrifft, so ist die Romanze nachvollziehbar. Habe ich das Gefühl, gerade weil wir eben beide Perspektiven haben, so ist das wirklich extrem gut nachvollziehbar. Und ich habe auch das Gefühl, auch wenn es wirklich sehr, sehr slow burn ist und teilweise mehr dramatisch ist als unbedingt notwendig, kann ich aber sehr gut nachvollziehen, warum sie tatsächlich zueinander finden.
Ja, genau. Und wie gesagt, ich finde tatsächlich auch den Aspekt, dass wir beide Perspektiven haben hier sehr gut. Ich bin ja davon ausgegangen, es fängt ja damit an, dass wir ihre Perspektive haben, dass sie die Haupterzählerin im Buch ist und dann plötzlich im nächsten Kapitel schwenkt dann die Perspektive. Also das ist ja auch in diesen, ich sag mal, moderneren Romance-Büchern ja oft so, dass man eben kapitelweise die Perspektive wechselt. Und das ist hier ja genauso. Und das funktioniert hier sehr gut.
Ja.
Und lustigerweise kann man sich dann eben fragen, wessen Story wird hier dann eigentlich erzählt? Ist es ihre Geschichte oder ist es seine Geschichte? Und tatsächlich würde ich hinterher jetzt, nachdem ich mit dem Buch fertig bin, sagen, es ist tatsächlich vom Schwerpunkt her, finde ich, eher seine Geschichte, die erzählt wird. Aber dadurch, dass es mit ihr anfängt und das Buch halt auch Sigi Persephone heißt, impliziert es eigentlich, dass es ihre Geschichte ist.
Ja.
Also das ist schon ganz spannend, aber absolut nachvollziehbar dadurch, jawohl.
Ja, also wie gesagt, es ist einfach so zuckersüß dann auch so, wie man auch wirklich dann so auch die einzelnen Entwicklungsschritte auch so feiert, so von wegen so, okay, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo er dann auch kein Problem hat, sie anzugucken. Wir haben den Punkt erreicht, wo sie sich mal anfassen können. Sie haben den Punkt erreicht, wo sie sich auch mal einen Kuss geben können und solche Sachen. Also allein diese ganze Kussszene ist so fantastisch, wo man auch wirklich merkt, okay, er hat tatsächlich Einfluss, dass er einfach mal dem Admiral der Navy dann einfach mal schreiben kann, von wegen so, hey, ich habe hier einen Schwager, so, der eine ist gestorben, das weiß ich schon, aber was ist mit dem anderen los? Weil da weiß bis dato keiner, was mit dem passiert ist von der Schlacht her. Und er dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um zu schauen, so, was ist mit dem passiert? Und er dann tatsächlich dann sagt so, hier, übrigens, du hast Post. Und Persephone dann natürlich völlig ausflippt im Sinn von, oh mein Gott, ich habe Nachricht von Linus und das ist so großartig, weil sie meine so, das ist das Schönste, was jemand für sie etwas getan hat, so, und sie ist dann so dankbar und gibt ihm noch so ein Wangenküsschen und Adam ist erstmal so, fupp, ich küsse sie einfach mal richtig und sie das auch noch kommentiert mit, oh mein Gott, das küsst richtig gut und sie dann auch so völlig so, oh mein Gott, und dann beides erstmal so völlig awkward, so, wir gehen mal auseinander, okay, ja, und dann Adam auch so, ich habe sie geküsst. Und Harry hat das Ganze natürlich mitbekommen und kommentiert es natürlich auch entsprechend. Das ist so geil. Der ist auch so ein bisschen vierte Wandmäßig so durchbricht von wegen so. Ja, aber schön, dass Persephone das auch als Kuss erkannt hat, so richtig. Es ist so geil. Ich habe das so gefeiert. Also das war auch sehr schön so auch bei der Geschichte, dass es dann immer wieder so ein bisschen aufgelockert ist, dass wir nicht die ganze Zeit nur dieses Missverständnis Ängstimäßige haben, sondern dass es zwischenzeitlich mal so ein bisschen fluffiger dann auch ist. Und
genau, und auch humorvoll, genau, ja.
Ja, also ich glaube, sonst wäre es ja auch schwer zu ertragen, sonst haben wir ja wirklich so dark und broody mäßig, wo ich denke, so, oh.
Und es ist auch vom Stil übrigens jetzt nicht Old English oder so, also man kann es auch gut runterlesen.
Oh ja, genau, das ist, macht auch noch her. Das zweite Buch ist dann tatsächlich auch noch ein bisschen leichter, also das ist von den Themen etwas weniger schwer als jetzt bei dem so, weil dann die zweite Schwester Athena und Harry, die können ja schon sehr gut miteinander kommunizieren. Das ist natürlich ein bisschen einfacher. Es gibt natürlich trotzdem Missverständnisse, aber nicht in der krassen Form wie hier. Und,
ja, ja.
Aber es ist schon sehr, sehr lieblich dann gemacht und so. Und ja, aber ich habe das jetzt auch so rausgehört bei dir, denn so im Grunde genommen sind wir doch mit dem Ende zufrieden, oder?
Ja, schon. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Buch, ganz generell. Und ich liebe ein Happy End und das kriegen wir hier ja auch.
Ja, definitiv, definitiv. Also ich hatte irgendwann mal eine Podcast-Episode dazu gehört, die auch das Buch besprochen haben. Und dann meinte die eine von den beiden dann so von mir, ja, sie fand das Ende so ein bisschen kitschig. Wo ich mir denke, so, aber manchmal brauchen wir das auch.
Ja, natürlich. Ich fand das Ende ein bisschen abrupt. Also dann war es plötzlich, dann also er meinte, ja, ich komme zu dir zurück. Sie meinte, hurra. Und dann war Schluss. Und ich dachte so, jo. What? Also ich hätte gern noch so ein, noch vier Sätze mit, und sie lebten, oder wir hätten auch schon gedacht, und sie lebten für immer. Wie Entenmärchen, warte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute oder so. Also irgendwie noch so ein Halbsatz am Ende wäre schön gewesen, aber es war an für sich okay.
Ja, ja. Ich fand das ja auch so niedlich, weil dann auch noch die kleine Schwester noch reingehopst kommt, so, weil die ja immer die Hoffnung hatte, so, dass sie mal dieses Schloss besuchen und sie nach Gespenstern suchen, so von mir so, darf ich jetzt besuchen, darf ich jetzt besuchen? Und dann Adam ja dann so die Zugeständnis macht von mir so, ja, ihr dürft dann auch kommen. Und Persephone auch meint so von mir so, naja, aber dir ist schon klar, dass es dann sehr laut wird im Schloss. Und Adam meint so, ja, rechne damit, dass ich in den Tagen sehr schlecht gelaunt sein werde. Und es ist so süß und ich liebe das sehr. Und ja, also im Grunde genommen, die Autorin hat ja versucht, halt eben diese Hades und Persephone-Geschichte hier so ein bisschen aufzudröseln. Es wurde ja auch ab und zu mal so ein bisschen erwähnt und dass man auch ein bisschen auf die Geschichte eingegangen ist. Aber ich fand es ja jetzt nicht ganz so on the nose, dass man das Gefühl hat, okay, man versucht jetzt eins zu eins diesen Mythos nachzuerzählen. Das fand ich jetzt doch eigentlich sehr subtil noch mit eingestreut. Das fand ich dann aber auch ganz schön.
Ja. Also. Ja, genau, das kann ich so unterschreiben. Ich meine, es war dann sehr deutlich, als dann just auch über die Sagen gesprochen wurde, also dass dann halt genau diese Szenen mit dem Gesprächen eben an den Stellen eingestreut war, aber grundsätzlich, war das schon okay so.
Ja, also es war schon wirklich sehr niedlich gemacht und so, und wo man das Gefühl hat, so, oh. Also ich hatte wirklich schon sehr lange nicht mehr irgendwie so ein Liebesroman gelesen, wo ich dachte so, oh, jetzt ist aber schön so und jetzt freut man sich. Und dann so die ganzen Strapazen, die man über die ganzen Kapitel dann so mitgenommen hat, die hat man auch mitgenommen, solange am Ende alles gut ist und sich alle lieb haben und es ist alles schön und da freut man sich sehr. Ja, ach Gott, ich glaube, damit sind wir auch dann, was das betrifft, soweit durch.
Ja, durch, denke ich auch.
Ne? Ich glaube, dann können wir auch schon zum persönlichen Fazit kommen. So, haben wir noch finale Gedanken? Wie stehen wir zu dem Buch? Würden wir es weiterempfehlen? Ich glaube, wir haben es schon ein bisschen angerissen.
Ja, also natürlich, ich hatte sehr viel Spaß. Ich war sehr gut unterhalten. Das hat sich ratzfatz in einem durchgelesen oder auch gehört. Ich habe es ja dann auch nochmal gehört als Hörbuch. Und das war auch gut aufgenommen. Also konnte man wunderschön runterhören auch. Und ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen, aber mit dem Zusatzvermerk, es ist eine Romanze, also es ist eine romantische Geschichte, die erzählt wird, und das muss man mögen, weil ich glaube, sonst geht man da vielleicht ein bisschen frustriert raus, denn es spielt mit den klassischen Tropes in diesem Genre auch und hat auch diese klassischen Tropes, aber die werden gut eingearbeitet und gut befüllt, weil ich finde nämlich auch, wenn du, es gibt ja immer so dieses, oh, man braucht den neuen großen Twist oder den neuen großen irgendwie, das muss irgendwie alles fresh interpretiert werden oder so. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich in einem Genre eine gut erzählte Geschichte bekomme, die die klassischen Tropes des Genres gut verarbeiten, dann bin ich da sehr glücklich mit, und das finde ich ist hier der Fall.
Ja, definitiv. Also ich würde es auch jedem empfehlen, so der generell so Jane Austen Roman affin ist oder generell so historische Liebesromane auch irgendwie mag. Also sowas wie Jane Eyre oder sonst irgendwas da. Oder generell, wenn ihr so Period Pieces mögt und so, da werdet ihr auf jeden Fall sehr gut aufgehoben sein. Also und gerade wenn ihr auch sagt, okay, ihr wollt jetzt nicht sowas Spicy-mäßiges haben, so wenn ihr sowas Cleanes, Fluffiges haben wollt und was einfach nur also wo der höchste Körperkontakt ist, von wegen sie küssen sich und halten mal Händchen so miteinander oder nehmen sich mal den Arm so, dann ist es auch schön. Also wenn ihr eher so spicy Sachen mögt, so, dann lest du vielleicht eher andere Sachen so, aber wenn ihr so das Fluffige mögt und so, dann seid ihr hier auch gut aufgehoben. Es gibt, wie gesagt, nur die englische Variante davon, so, es gibt keine deutsche Übersetzung davon bisher. Ich weiß nicht, ob das nochmal kommen wird, keine Ahnung, so, aber das Englisch ist wirklich nicht schwer. Also es ist jetzt nicht so, wie schon sagt, das so irgendwie so Jane Austen Englisch und so, das ist es nicht. Also man kann es wirklich sehr gut weglesen. Also das ist wirklich relativ entspannt. Ja. Genau, dann kommen wir aber auch schon wirklich langsam zum Ende. Und zwar gibt es natürlich die finale Frage, die ich all meinen Gästinnen auch gerne stelle in diesem Podcast. Von so allen Adaptionen, die du jemals von diesem Märchen gehört hast, was ist denn bisher so deine Lieblingsadaption des Märchens? Also egal ob Film, Serie, Buch, Comic oder ähnlichem. Und falls du die jetzt nicht so hast, so, was wäre für dich so eine Traumadaption, wenn du eine gestalten könntest?
Ich bin ja immer hin und her gerissen, wie viel von dem Märchen tatsächlich in Pride and Prejudice drinsteckt. Deswegen, und ich finde nämlich sehr viel weniger, als man meint, deswegen sage ich, Charlotte Brontës Jane Eyre ist meine liebste Adaption dieses Tropes oder dieses Märchens. Das ist da auch nur, ich sag mal, am Rande drinne, aber ja, das ist auch, und Jane Eyre hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, weil das das erste Buch war, das ich sag mal so in diesem Raum Austen, Brontë und so gelesen habe und auch im Alter, nämlich mit, ich glaube, 13 oder 14, wo ich halt sehr empfänglich war, apropos Fanfiction, sehr empfänglich war für diese Themen.
Ja.
Und deswegen ist das meine Lieblingsadaption oder meine Lieblingsspielart von diesem Trope, von diesem Märchen.
Das verstehe ich sehr gut. Ich liebe Jane Eyre auch unglaublich so. Das ist auch, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gelesen habe. Wahrscheinlich während des Kostümbildstudiums. Habe ich, glaube ich, auch im Podcast besprochen. Also auf jeden Fall, es ist ein Buch, was mich auch schon lange prägt. Und das ist, glaube ich, so mit der Roman, von dem ich mich absolut nicht trennen werde. So, weil es einfach großartig ist von der Heldin und die eine tolle Reise macht und die dann auch für sich selber einsteht. So, und die dann halt ihre Prinzipien hat. Und das ist einfach schön und das mag ich sehr. Und das feiere ich
total. Es ist tatsächlich so jetzt, dass ich natürlich auch im Alter schon durchaus auch die Problematiken in diesem Buch sehe. Das ändert aber nichts daran, dass da immer noch mein 14-jähriges Mädchen drin steckt in mir, das sagt, oh, Mr. Rochester und Jane und da.
Ja.
So. Also das steckt da schon so drinne. Und lustigerweise war das bei mir tatsächlich, apropos Lehrkräfte und so, die pädagogisch wertvoll, unsere Musiklehrerin, also hatte gar nichts mit Literatur oder so zu tun. Unsere Musiklehrerin kam eines Tages, wie gesagt, das muss Klasse 5 oder 6 gewesen sein, also war ich vielleicht so 13, kam in den Musikunterricht mit einem großen Karton von Büchern, die sie ausgemistet hatte und hat gesagt, wenn wir möchten, können wir uns bedienen und alles andere geht dann quasi weg. Und dann habe ich da reingegriffen und dann hatte sie auch eine Reihe von diesen, die kennst du bestimmt auch noch, es gibt so Sammelbände, wo alle Bände gleich aussehen.
Ja.
Und also das so wie Bertelsmann oder so.
Ja, ja, genau.
Und da hatte sie so blaue Ausgaben mit so goldenem Schnitt, also wirklich so, weißt du, so, die man schön im Regal präsentieren kann. Und da habe ich mir Jane Eyre ausgesucht und das Bildnis des Dorian Gray, also wirklich zwei Klassiker.
Ja.
Und ich hatte gar keine Ahnung, von was es handelt. Gar nicht. Ich habe einfach wirklich blind reingegriffen und habe dann als erstes Jane Eyre angefangen zu lesen und habe das dann komplett die Nacht durchgelesen in einem Rutsch und habe dann auch, also nicht geschlafen, so unter der Decke auch und so und genau und habe mich da total in dieses Buch verliebt und und das war mein Einstieg und wie gesagt, es hat mich, glaube ich, im richtigen Alter einfach auch dann gefunden.
Ja, es ist einfach ein fantastisches Buch, also wie gesagt, ich habe es ja halt gelesen damit demnach Mitte, Ende 20 dann so, aber das hat mich trotzdem noch abgeholt und so. Und
ich überlege mir halt, ich frage mich halt, wenn ich statt Jane Eyre Wuthering Heights gelesen hätte in dem Alter, ob mich das dann auch so irgendwie gepackt hätte, weil ich meine, das ist ja jetzt das, was wir gesagt bekommen bei, ich vergesse mal, wie sie heißt, Fennel, oder?
Ja.
Die ja gesagt hat, sie hat das eben auch mit 13 oder was gelesen und
mit 14, genau.
Ja. Ja, 14, 13, 14, genau.
Ja, ja, da muss ja mal eine sehr lückenhafte Erinnerung gehabt haben, wenn sie so viele elementare Sachen da irgendwie dann weggelassen hat oder anders.
Also ich meine, Jane Eyre hat ja natürlich das große Problem, das war auch damals schon ein Problem, dass der Mann, Spoiler, ja seine Frau einfach auf dem Dachboden gefangen hält. Das ist auch so, what the fuck, das war auch damals schon ein what the fuck.
Ja.
Auch schon mit 13. Aber nichtsdestotrotz war das dann alles irrelevant, weil am Ende haben sie sich ja gekriegt.
Ja, ja. Hat sich am Ende ja doch irgendwie alles dann irgendwie gelöst. So.
Und tatsächlich haben wir dann auch am Ende bei Jane Eyre ja auch eben dieses optische Monster sein, in Anführungszeichen, das ja dann auch nochmal eine Rolle spielt. Also deswegen, ja.
Ja, genau.
Ja. Ach, ich muss es nochmal lesen. Ja. Jetzt, wo wir hier aufhören, habe ich richtig Lust drauf, nochmal zu lesen.
Ja, sehr schön. Ne, ansonsten, ich meine, wenn es darum geht, so, was ich, so junge Frau und so einen dunklen Broody-Typ, so, gibt es ja auch noch North and South. Also, das hat ja auch so ein bisschen die Elemente. Stimmt. Also gut, da haben wir natürlich dieses Optische jetzt nicht so extrem, so wo man sagt, okay, der eine ist jetzt nicht so normschön, aber so vom Verhalten her, also gerade wenn man sich diese 2004er Miniserie dann reinzieht, so, da hat man schon das Gefühl, da wird dann dieses Trope ja auch gerne so ein bisschen aufgegriffen. Gut, ich hatte jetzt die Serie dann so bei Kostümfärbe ja schon besprochen gehabt, so, aber es ist halt auch immer noch sehr schön. Ich liebe das ja auch sehr. Also, irgendwie so diese grumpy Typen, so irgendwie habe ich da so einen Sweet Spot für die. Insbesondere, wenn die dann durch so einen Slowburn im Romanze dann auf einmal so Seiten von sich dann zeigen, wo es Gefühl hat, so, die hat bisher noch niemand gesehen und die sind eigentlich ganz nett und das ist so, das mag ich ja irgendwie.
Aber ich muss dazu auch ehrlich sagen, ich hatte die Diskussion ja auch schon mit Lara aus By Lady und da sind wir halt zu dem Schluss gekommen, also ich bin ja ein absoluter Fan von Grumpy, Dark and Handsome, also so ein Mr. Rochester, ein Mr. Darcy, ein Adam, ja, also da bin ich ja absolut sofort dabei, aber in der Realität würde ich jemanden, der mich so anpumpt, einfach mal links liegen lassen.
Oh, ja.
Also das ist dann schon eher was für die Literatur und die Filme. Da bin ich absolut dabei, aber im realen Leben können die mich da mal, Entschuldigung, also wenn ich das so sage. Aber.
Ja, alles gut, alles gut. Also wie gesagt, so halt in den weiteren Büchern von dieser Reihe, so da wird es ja auch eindeutiger so von wegen so, also die lieben sich ja total herzlich und dann sind sie auch, dann ist ja auch wirklich so von wegen so in den Arm nehmen, so und Händchen halten und das und jenes und dann halt total liebevoll sein und da ist alles quasi weggespült, was dann vorher so an irgendwelchen Missverständnissen war. Also die sind dann halt ein Herz und eine Seele und es ist einfach so,
sehr schön.
Richtig schön. Aber wir haben natürlich hier die ganze Beziehungsarbeit schon erstmal, die wir hier miterleben. Boah, zwischenzeitlich denke ich so, boah, das ist aber es lohnt sich. Also es klingt erstmal schlimmer, als es dann ist und so, aber wenn ihr das dann einmal gelesen habt, dann werdet ihr es verstehen, warum wir so begeistert sind. Ne? Dann würde ich mal sagen, dann kommen wir auch tatsächlich zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich im wunderschönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
Man findet mich auf Blue Sky und auf Mastodon und dort unter Dunderklumpen bzw. Dunderklumpen 80. Und man findet mich natürlich auch unter meinen ganzen Podcasts. Also da würde ich einfach jetzt als Anlaufstelle mal Hot Pink nennen, mit dem ganzen Celebrity Gossip. Und von da aus kann man sich dann auch ein bisschen weiter suchen, wenn man möchte. Aber grundsätzlich freue ich mich auch, wenn hier Leute dabei sind, die auf Blue Sky oder Mastodon unterwegs sind. Kommt gerne vorbei und edit mich. Ich freue mich immer über eine größere Bubble.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, ich werde das alles in den Shownotes auch schön verlinken, damit ihr auch
entsprechend. Danke dir.
Immer gerne. Und genau, ungeheuerlich schön findet ihr wie gewohnt unter ungeheuerlichschön.de, das Ganze mit OE. Das Ganze ist im Hause der Second Unit Studios und ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern eurer Wahl. Und wenn ihr mir privat folgen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun unter dem Handle Kostümfrau, entweder bei Blue Sky oder Letterboxd oder auch bei Mastodon bin ich vertreten, da allerdings unter dem Namen Podcast Fable. Packe ich aber auch alles in die Shownotes, dann findet ihr mich auch entsprechend. Genau. Ich danke dir sehr, dass du hier zu Gast warst und wir über dieses tolle Buch reden konnten.
Ja, ich danke dir sehr, dass ich zu Gast sein durfte. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Ja, immer wieder gerne. Ich freue mich ja so sehr. Ich habe ja so mittlerweile so ein Fable gekriegt, so von wegen so, oh, ich will mich eigentlich ein bisschen mehr wieder mit Büchern beschäftigen und so mich ein bisschen mehr so reinkramen. So. Und ich merkte so, jetzt wo ich mich mit dem Buch auch wieder befasst habe, ich dachte so, oh, ich würde gerne sowas wieder ein bisschen mehr machen. So. Mal gucken, wie sich das
sehr schön
mal wieder so ergeben wird. Mal schauen, in irgendeiner Form wird das schon klappen. Genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr hört auch dann beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Tschüss.